Maximum Metal, Metalhammer, der Podcast, Episode 14 mit Sebastian Kessler und an meiner Seite
Thorsten, das Gute schläft niemals Zahn.
Das hat zu Recht so lange gedauert, bis das kam.
Ja, ich musste mir erst was einfallen lassen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich natürlich auf meine Performance vorbereitet.
Ja, ja. Wir sollten uns nächstes Mal überhaupt schon vorher Gedanken machen, was wir so erzählen. So wie letztes Mal, als wir uns so viele Gedanken gemacht haben, was wir für Alben mit dem Titel 13 aufzählen, anlässlich unserer 13. Episode. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht und so viel gesucht und trotzdem drei vergessen. Peinlich. Es gab nämlich tolle Rückmeldungen von den Hörern. Danke an euch für Lob und Kritik und auch für die Ergänzungen, die ihr geschickt habt. Eins von den Alben hatte ich sogar auf meiner Liste. Ich habe nur einfach vergessen, es vorzulesen, was dann auch erklärte, warum wir beim Durchzählen immer auf verschiedene Ergebnisse gekommen sind, Herr Zahn.
Lass mich raten, welchen Titel es trug. Oder immer noch trägt.
Ja, tu das. Tu das, aber ob du darauf kommst, ich weiß es nicht.
Es trägt den Titel 13 oder 13.
Exakt, 13 von Suicidal Tendencies hatte ich sogar auf meinem Zettel. Peinlicherweise nicht auf dem Zettel, und das haben wir beide ganz offensichtlich vergessen, peinlicherweise, sowohl das Rage-Album gleichen Namens als auch das Gorefest-Album.
Ah, die haben wir absichtlich vergessen, damit die Leute mal was zu meckern haben.
Richtig. Rage ist uns wahrscheinlich durchgerutscht, weil man es X-I-I-I schreibt auf Römisch oder so. Naja, jetzt suchen wir nach Ausreden. Wir haben sie vergessen. Danke für eure Ergänzungen. Natürlich ebenso wichtige 13 Alben. Da hätten wir auf Blur verzichten können, sag ich mal.
Die haben wir auch, die habe ich nicht in unsere Playlist gepackt, genau. Also erstens muss ich ja auch sagen, dass wir festgestellt haben, dass wenn man etwas mit ein wenig Konzept angeht, es noch besser bei den Leuten ankommt, als es eh schon tut. Und wo wir gerade schon dabei waren, Blur kommen nicht auf unsere Playlist, es sei denn, es ist einer deiner Lieblingssongs, dann nehmen wir ihn natürlich auf die Playlist. Aber er hat es nicht geschafft und wir haben seit der 13. Ausgabe, jetzt schlägt es 13, eine Playlist bei Spotify, die wird mit jeder Podcast-Folge erweitert. Und zwar um alle Themen, die wir vorstellen, um alle Minusse und Plusse und negative und positive Rezensionen und um alle Interviewpartner und, was wir uns auch vorgenommen haben, um so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lieblingssongs, Hasssongs, Sommer, Winter, Eiskalt, Einschlafsongs von Lena Meyer-Kessler und meiner kleinen Wenigkeit, dem Druiden am anderen Ende.
Das war jetzt sehr lang und ausführlich. Du hättest auch noch sagen können, eine Playlist begleitend zum Podcast mit dem passenden Soundtrack. Aber man kann es auch länger machen. Wir müssen ja die Stunde irgendwie vollkriegen.
Ja,
und wir werden ja nach Minuten bezahlt.
Ich wollte damit auch, hier kommt jetzt keine Werbung nochmal nennen, dass es bei Spotify ist. Keine Werbung Ende.
Und vielleicht nochmal erwähnen, wie die Playlist heißt. Wir wurden so oft gefragt in den Kommentaren, wo die Playlist jetzt zu finden ist und wie sie denn heißt. Wir haben das ja letztes Mal im Podcast noch nicht festgezurrt.
Ja, jetzt haben wir den Namen. Sie heißt, und da habe ich mir natürlich, also ich habe 3 Nächte nicht geschlafen, dann bin ich aufgewacht und es stand an großen Lettern vor mir am Himmel, in Wolkenform gezogen, Metalhammer Podcast Playlist. Remember where you heard it first. Könnt ihr euch das merken?
Das tippt.
Schreibt mal mit Metalhammer Podcast Playlist. Das ist der schwierige Part. Und jetzt kommt der einfache Part. Remember where you heard it first. Hat nichts mit Wehtun zu tun. Also nicht mit heard, sondern mit heard, mit hear, vom Hören. Das wisst ihr alle. Also hört rein, wir freuen uns. Schreibt uns eure Kommentare und schreibt uns, welche Songs wir vergessen haben, welche wir dazu packen sollen. Wir werden es trotzdem nicht tun.
Hört rein, genau. Wir versuchen natürlich auch immer die Playlist zu verlinken, wo es geht, wo es nicht geht. Hilft die Suchmaske bei Spotify.
Ich freue mich ganz besonders heute auf einen Song, den wir dazu packen werden, weil ich nämlich, wir haben ja gleich noch ein ganz spezielles Thema, auf das wir ansprechen. Und da kommt ein Künstler vor, der dann in die Playlist kommt, der eigentlich sonst nicht in die Playlist kommen würde. Cool, oder?
Und wir reden nicht schon wieder von Blur. Reden wir vom Eurovision Song Contest?
Nein, und da musst du mir helfen, wie man diese Band eigentlich ausspricht, weil ich habe mir das ja dummerweise nicht angeschaut. Das war Samstagabend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber Samstagabend musste ich noch Ich muss da noch meine Vorbereitung auf die zweite Liga vollziehen, weil da war ja der letzte Spieltag am Samstag und meine Mannschaft ist ja leider abgestiegen. Ich freue mich auf die zweite Liga, aber meine Mannschaft ist nicht so bitter abgestiegen, wie das eine andere Mannschaft aus der ersten. Aber wir wollen ja nicht über Fußball reden, aber egal. Die Band heißt Maneskin.
Ich kann auch kein... Es sind der Italiener, der Name Manico. Ist aber, glaube ich, dänisch.
Manekin.
Ich kann auch kein Dänisch. Ich vermute Måneskin. Ich weiß auch nicht, was es heißt. Aber man schreibt es mit so einem lustigen Knubbel auf dem A.
Måneskin. Kenne ich. Aber lustig auch, dass aus einer, ich sag mal, dass aus einem Nichts viel gemacht wird, oder? Also ESC, nichts. Dann Glamband aus Italien. Also Glamband... Doppelnichts, aus Italien dreifach nichts, gewinnt ESC vierfach nichts und dann auch noch ein Skandal, fünffach nichts. Drogen, sechsfach nichts. Sechsfach nichts.
Dabei, der Drogenskandal, der dann keiner
hat,
war.
Genau, dabei hat doch der, wer auch immer, von Monacon nur versucht, die Scherben unterm Tisch zusammenzupacken, zu kehren.
Die der deutsche Kandidat dahinterlassen hat wahrscheinlich.
Volle.
Die Scherben des deutschen, der deutschen Eurovision Song Contest Karriere.
Aber Lena Meyer-Kessler, das war nur der vorletzte
Nach
Platz.
Nach Lena ging nichts mehr.
Das war
Nach
doch Lena nur der vorletzte Platz, oder? Oder was der Lena?
Ja, richtig, die Briten haben uns nochmal überholt.
Ja, das haben
das Mutterland des Pop. Das haben, also, das, unterholt.
Das haben sie davon. Und warum machen sie auch hier Brexit und so? Selber schuld.
Eben, sind ja keine echten Europäer mehr. Daher. Wahrscheinlich. Ja. Das ist ein bisschen schade beim Song Contest, dass es oft gar nicht so sehr um die Musik zu gehen scheint, sondern man irgendwie für Länder nicht mehr anruft, weil man das Land blöd findet, weil man die Außenpolitik gerade nicht mag oder so. Das
darf ich zwei, nicht darf ich zwei Nichts zurückziehen? Einmal das Nichts für Glamband und das zweite Nichts für Italien. Ich liebe Italien.
Und Glam.
Das hast du gesagt.
Der Vorfall. Haben wir den Vorfall schon zur Genüge erklärt?
Ja,
der lustige...
Scherben.
Ja, Scherben.
Scherben auf dem
Scherben. Er hatte...
Aber trotzdem. Aber
er hatte sein Gesicht irgendwie am Tisch und guckte auf einmal hoch und man sah in den Kameras nicht so richtig, wo er seine Nase vorher hatte oder so ähnlich.
Ich glaube ja, dass er vor Angst auf die Tischkante gebissen hat, dass er vielleicht doch nicht gewinnt. Obwohl er schon gewonnen hatte.
Womöglich.
Aber es gab trotzdem, und das finde ich ja erstaunlich, obwohl immer alle sagen, ESC, alles fake und so weiter, einen Nachhall in der Rockwelt. Die das gut fanden, dass eine Glam-Band gewonnen hat.
Ja, es war ja auch, der Song ist ja auch einfach aufgefallen, so zwischen dem ganzen Belanglos-Pop und Gedudel und Getanze tat es halt gut, da sowas semi-Verrücktes irgendwie vorgesetzt zu bekommen. Es war ja, glaube ich, nicht mal die einzige Metal-Band. Ich glaube, Blind Channel haben auch mitgemacht aus, nagel mich nicht drauf fest, Schweden, Finnland, irgendwas Skandinavisches. Die sind mit so einem New-Metal-Song angetreten. Der klang auch wie so ein New-Metal-Song. Also klang schon sehr wie aus dem Jahr 2001 irgendwie übrig geblieben.
Das muss ja nicht schlecht sein.
Ja, fiel auch so ein bisschen auf, weil es rausfiel. Aber ich glaube, Måneskin oder wie auch immer sie heißen, taten einfach gut, weil sie anders waren. So wie Lordi damals. Nur weil Lordi halt nochmal anders, weil lustig kostümiert. Sie haben vorher, glaube ich, auch die Werbetrommeln einfach nochmal geschickter gerührt, sodass alle Metalheads davor saßen und für sie angerufen haben. Das hat, glaube ich, auch funktioniert.
Mr. Lordi, da war noch
aber nicht, man,
ja, da war auch keine Pandemie, ja. Und keiner war im Internet unterwegs, da mussten alle Fernsehen schauen samstagsabends.
Das ist richtig, es gab keine Smartphones, es waren friedliche Zeiten. Und Lordi mussten sich noch nicht im Studio einschließen, um 7 Alben am Stück aufzunehmen. Hast du das mitbekommen?
Ich fänd's besser, wenn die Band im Studio eingeschlossen bleiben würde.
Ich mag die Band ja auch immer noch und finde auch ihre Alben immer witzig und ihre Shows witzig.
Achso, du meinst jetzt Lordi?
Aber 7 Alben, Lordi, ja.
Ja, klar.
Aber 7
klar,
Alben auf einmal brauche ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, wann ich die hören soll. Wenn die alle im Soundcheck landen, ist die auch schnell voll.
Voll, das klingt ja so ein bisschen nach... welcher Progger macht immer... Hier, war das nicht Buckethead, der so unfassbar viele Solo-Alben hintereinander rausgebracht hat?
Oh ja.
Der hat doch irgendwie 140 Stück oder sowas rausgebracht.
Ja, genau. Buckethead, der lustige ehemals Guns N' Roses-Gitarrist mit dem Eimer auf dem Kopf. Ja.
Ein unfassbar
der
guter Gitarrist.
Der hat irgendwie über 100 Solo-Alben rausgebracht und keiner hat es gemerkt.
Ja, aber ein unfassbar guter Gitarrist mit einem Output, der nicht menschengerecht ist. Kann man das so sagen? Total dämlich.
Wir sollten es.
Ah, du weißt, was
wir
ich meine.
Können es einfach mal so stehen lassen, glaube ich.
Glaube ich auch.
Ich glaube, wir können es so stehen lassen. Und von Koks-Skandalen und Drogenskandalen, die früher noch einen echten Rocker ausgemacht haben und gefeiert geworden wären, zu einem, ich weiß nicht, wenn ich es richtig mitbekomme, gar nicht so großen Skandal, der dazu führt, dass du auf einmal nicht mehr bei Megadeth spielst. So schnell kann es gehen, Mr. Ellison.
Ja, ich habe versucht, das zu verstehen.
Ich auch.
Also,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich...
Wir versuchen das jetzt mal nachzuspielen.
Wir versuchen das mal.
Also, Ellison ist auf Online-Sexportalen unterwegs, findet eine Partnerin online, die nicht, wie sie ja beteuert, also sie hat ja eine Erklärung abgegeben online, nicht minderjährig war, was natürlich schon mal vorteilhaft ist, auch für Ellison. Das heißt, die schauen sich gegenseitig an, oder sie zieht sich aus oder sie macht Dinge an sich und er masturbiert dazu
auch.
Oder was auch immer. Also, und das ist dann gleichzeitig Ehebruch, weil er an sich selbst rumgefasst hat. Und Reborn Again Christian, Dave Mustaine schmeißt ihn aus der Band.
Ich glaube, so ähnlich ist das. Also ja, am Anfang war wohl nicht sicher, ob die Dame minderjährig ist oder nicht. Da war man halt noch so, noch so ein Fall will man nicht. Ist offenbar nicht der Fall, offenbar volljährig. Okay, dann war es halt nur ein Sexchat von einem verheirateten Mann mit einer deutlich jüngeren Frau. Unangenehm, peinlich, mag man nicht.
Aber nicht verboten.
Spricht für Ärger in der Ehe, reicht aber offenbar, um bei Megadeth, ja... Grenzen überschritten zu haben.
Und ist es nur rausgekommen, weil sie den Chat mit jemandem geteilt hat, den sie kannte? Also eine Freundin oder Freund?
Das weiß ich gar nicht.
Ja, ja, das hat sie so geschrieben. Also Freund oder Freundin von ihr. Und der oder die hat das dann veröffentlicht. Und so kam es halt raus.
Blöde.
Ja, blöd. Also wenn das jetzt alles so richtig ist, wie wir es wiedergegeben haben, ist es ja nicht illegal, um das jetzt mal aus der Ferne zu betrachten, was er da gemacht hat.
Ja.
Ist es jetzt für den...
Moralisch auf dünnem Eis gebaut?
Für den Mit-50er, ich meine, kleine Pandemie-Macke fummelt an sich rum, während er in den Computer schaut, okay. Aber die Ehefrau hat sich nicht zu Wort gemeldet, sie will sich nicht scheiden lassen,
nicht
da ist ja nichts passiert. Also es gibt Stress für ihn in der Ehe und er kriegt was mit dem Nudelholz übergezogen, okay. Aber Onkel Mustaine hat ihn rausgeworfen. Vielleicht lag es auch daran, dass es zeitgleich kam mit der Veröffentlichung der Tour und vielleicht die Ticket-Sales einbrachen.
Meinst du, glaubst du, dass krass christliche Megadeth-Fans ihre Tickets zurückgegeben haben oder nicht auf die Tour gehen, weil sie das irgendwie nicht cool finden?
Naja, wenn du nicht genau weißt, ob das alles wirklich hundertprozentig korrekt abgelaufen ist und ob Ellison nicht doch irgendwie ein Ferkel ist. Kann schon sein, dass der ein oder andere nicht zu Kreditkarte gegriffen hat und sich günstige Megadeth-Tickets gekauft hat.
Das unterstellen wir jetzt natürlich auch einfach, dass der Ticketverkauf vielleicht nicht so durch die Decke gegangen wäre.
Natürlich, aber ich sage nur, das lief halt parallel. Also der Ticketverkauf für die Tour lief parallel zu dem Bekanntwerden des, in Anführungsstrichen, Skandals.
Ja. Der... Weiß nicht, kein so richtiger Skandal. Es ist halt ein Ehedrama, wenn man es so ausdrücken will. Und ein Seitensprung.
Nee.
Nicht cool für ihn privat.
Halt, es ist...
Aber kein Grund...
Er hat doch die Frau nicht... Also er hat ja keinen Geschlechtsverkehr mit der Frau in Persona.
Nee, ein virtueller Seitensprung. Aber auch ein virtueller Seitensprung kann ein Seitensprung sein. Der Vertrauensverlust... Man redet nicht mehr miteinander. Und ach, Drama. Weiß ja nicht, wie im Hause Ellison zu Hause aussieht. Riecht nach dicker Luft.
Aber es würde mich schon interessieren, wie es da aussieht.
Wir werden es in der Metal-Bild erfahren.
Oh, nächsten Monat für euch. niedergeschrieben von...
in der Metal Bravo. Auf bunten Seiten werden wir die Ehegeheimnisse des Dave Ellefson aufdröseln. Mit wenig Text, großen Fotos.
Von Julian Kessler. Persönlich. So bunt sind wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt weniger Farbe rein, kippen wir so in die Seiten rein, damit die Leute besser lesen können. Demnächst machen wir auch 22 Punkt Schriftgröße, damit man keine Lupe mehr nutzen muss.
Obwohl wir vorher noch eine Lupe als Heftbeilage dazugeben werden. Und ein Hörgerät.
Genau. Jetzt wollte ich noch mal kurz zurückrudern. Kasa. Fall Ellefson. Mhm. Da ist er jetzt aber dann wieder, das ist ja jetzt so in der Schwebe. Da ist ja wieder Luft nach oben. Da kann man doch jetzt wieder lustig irgendwie Interviews machen. Was ist passiert? Was ist nur los mit dir? Man kann darüber berichten, was er in Zukunft machen wird. Wird er vielleicht zurückkehren zu Megadeth? Mhm. Die Band bleibt schon im wieder. Gerede. Da kommt bestimmt ein neues Album. Und so ein bisschen geschüttelt, nicht gerührt, sondern geschüttelt ist die Band ja eh, auch aufgrund auch der Erkrankung von Dave Mustaine vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, drei Jahren. So, da waren sie ja auch so ein bisschen, sage ich mal, kochte das alles so hoch und Mustaine hat ja auch selbst gesagt, er will auf jeden Fall durchziehen und weitermachen, neues Album, Tour, da hat er richtig Bock drauf und alles.
Soll kommen, ja.
Ja, finde ich auch geil. Wäre auch mal, wäre mal ein geiler Headliner für unser Festival, by the way.
Wenn sie ins Hits Land spielen. Kommen dürfen, ja.
Wenn Ellefson ein paar Hits auspackt, ah nee, da darf er nicht mitspielen. Und dann bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht für den Tieftöner.
Und wer den Tieftöner bei Megadeth zukünftig bedienen darf. In den Kommentaren fordern viele Fans Jason Newsted. Das, was natürlich cool wäre.
Das wäre ganz geil. Das habe ich auch gelesen. Das fände ich auch fast witzig.
Das wäre ziemlich witzig. Dann und auch überhaupt auch mal Zeit, dass Jason Newsted wieder an die Öffentlichkeit kommt, so oder so. Er war jetzt so lange verschollen irgendwie. War aber so ein cooler Typ. Sein Soloalbum war auch cool.
Na, der hat doch, hat er nicht letztens irgendwie so ein Interview gegeben über die Tantiemen des Black Albums, wo er gesagt hat, da kann er lustig von leben, ja?
Okay, so gefühlt war der irgendwie die letzten, ich weiß nicht, 5 Jahre von der Bildfläche verschwunden.
Ja,
hat Metallica ihm Geld gegeben, damit er sich so ein bisschen zurückzieht oder so.
Ich meine, Metallica geben ihm fortwährend Geld, obwohl er nie so groß mitgeschrieben hat, etc. Der hat ja ausgesorgt, der muss nicht mehr an die Öffentlichkeit und das macht er, glaube ich, das ist ganz cool für den. Besser als wenn du andauernd ins Rampenlicht gezerrt wirst für jeden Pups, den du tust. Das finde ich schon ganz cool, wie er das macht. Er war auch ein cooler Typ. Wie hieß denn nochmal die Band, die er hatte zwischendurch? Diese Alternative-Rock-Band. Da war ich mit Christoph Lime damals auf der Show in Los Angeles. Siehst du, so ist sie hängen geblieben. Genau. Und das war ganz cool. Das war nice. Da haben wir auch noch Tag gesagt.
Die sagt mir nichts. Das war aber noch zu Metallica-Zeiten, oder wann war das?
Da war er schon bei Metallica raus wieder.
Da war er schon wieder raus, okay. Ja. Er hatte dann halt sein Solo-Projekt, das einfach Newsted hieß.
Nee, davor.
Mit dem Album Metal.
Nee, das war Was
hat er denn davor gemacht?
2002 oder so. Da lebte der Typ noch von... heute bin ich jetzt schlecht mit Namen. Let the Bodies Hit the Floor. Wie hieß denn die Band nochmal?
Ich kenne nur den einen Song. Ich weiß nicht, dass der von der Band ist.
Nein, nicht von der Band. Da lebte... Scheiß drauf. Ich verhaspel mich gerade. Auf jeden Fall Newsted mit seinem Alternative-Rock-Projekt. Das war jetzt ganz cool und ein cooler Typ. Und ich glaube, dass der einfach... der muss ja auch. Der müsste nichts machen. Aber wer könnte denn noch bei Megadeth als Tieftöner einsteigen? Wen hätten wir noch im Repertoire?
Jen Majura. Die frage ich vielleicht noch. Die wir nachher im Interview haben.
Kann die Bass spielen?
Ja, sie hat Bass gespielt bei...
Stimmt, die kann beides.
Equilibrium, glaube ich. Ja.
Stimmt, du hast recht, die kann beides. Wer ja damals auch auf der Gästeliste bei Metallica stand, wer ja vorgespielt hat, ist Scott Reeder von Caius. Der hatte auch keinen Job mehr, oder? Der züchtet Pferde, wie ich weiß. Aber der könnte ja auch bei Megadeth anheuern.
Auch Pferdezucht ist ein Job, das darf man nicht unterschätzen. Bestimmt.
Tomatenzucht auch. Aber
auch.
Wen hätten wir denn noch im Angebot? Welche Band zerfällt denn gerade, die noch so einen Bassisten rauspurzeln lässt? Manowar? Mist, das wäre dann Joey DeMaio selber.
Das wäre dann Joey DeMaio selbst. Das möchte ich erleben. Oder auch nicht.
Hey Dave, du fährst in dem Bus, 15 Kilometer vor mir, nee, hinter mir und ich fahr vor. Ich baue dann die Bühne um und ich stehe auf der Bühne und du davor. Dein Joey. So, mach mal nicht so laut, naja, ich bin lauter als du.
So ein paar Karrierestufen weiter drunten gibt es noch die Band Bad Wolves aus dem Five Finger Death Punch Kosmos. Ich weiß nicht, wie es bei denen weitergeht. Die haben ja Anfang diesen oder Ende letzten Jahres ihren Sänger vor die Tür gesetzt. Tommy Wächst, der sehr cool war, der auch mal bei Five Finger ja ausgeholfen hat.
Ja.
Als die Position vakant war. Der ist aber leider irgendwie in die Verschwörer und Idioten und Querdenker-Ecke abgedriftet. Und das Letzte, was ich von ihm gelesen hatte, war vor ein paar Wochen, dass er den amerikanischen Präsidenten als Kindermörder beschimpft und Pädophilen. Ich glaube, mit dem ist nicht mehr so viel anzufangen. Von daher, Bad Wolves, vielleicht geht es auseinander, vielleicht haben die noch einen Bassisten übrig. Da ist ja die Connection, Megadeth, Five Finger Death Punch, Bad Wolves.
Das Problem bei Bad Wolves ist, dass sie nicht spielen können. Sorry.
Ja gut, ist halt andere Musik, da muss man nicht so spielen können.
Apropos nicht spielen können, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar...
Oh ja.
Bands verkaufen ja nicht nur... Das ist eine schöne Überleitung, oder? Bands verkaufen ja nicht nur eingespielte Musik auf CDs, Vinyl, Tapes, Streaming oder live, sondern auch tollste Merch-Produkte. Und Lena Meyer-Kessler und ich, wir haben darüber nachgedacht, was sind denn so die verrückten...
Ich möchte nicht, dass dieser Spitzname sich etabliert, wollte ich kurz einwerfen.
Okay, dann denke ich mir halt einen anderen aus.
So, wir müssen das variieren.
Wir müssen das variieren, okay. Warte, mir fällt gleich was ein. Mr. Pink. Du bist Mr. Pink.
Ja, okay.
Ich bin Mr. White.
Für den Anfang.
You got it good.
Ich weiß nicht mehr genau, wer war in dem Film. Aber das klingt erstmal
Steve Buscemi war Mr. Pink.
Ja, okay.
You got it good. You're Mr. White. I'm Mr. Pink. Ich glaube, wir müssen den ganzen Podcast eh nochmal neu sprechen, weil wir nur Rotze erzählen heute.
Das wollen unsere Tausenden von Abonnenten doch hören.
Das wollen die Leute.
Fragen geredet.
Gib der Meute, was sie will. Genau, wo gibt
der... Dachte sich auch der Clown von Slipknot, ja.
Das dachte sich auch der Clown von... Genau, was verkauft der nochmal für Quatsch?
Irgendwas mit... Nein, er verkauft einfach Cannabis.
Okay.
Nicht irgendwas mit oder aus das Cannabis, ist, sondern er verkauft Cannabis.
Das ist ja kein Quatsch, das ist ja okay.
Das ist okay. Das
ist, ist ja auch in mehreren Staaten mittlerweile legalisiert und promotet vielleicht auch die Rückkehr von Slipknot nach Des Moines, Iowa in 2022. Spielen sie in ihrer Heimatstadt 14 Meilen außerhalb.
Weil sie zu groß sind, um in der Heimatstadt zu spielen.
In irgendeinem Sportstadium. Aber wir spielen das große Homecoming 14 Meilen außerhalb.
Ja, das ist relativ weit weg. Aber vielleicht ging es einfach nicht an. Aber ja, cooler wäre es, in der Heimatstadt irgendwas aufzubauen, temporär, um es dort durchzuziehen. Das wäre schon cooler.
Cooler wäre es so wie die Ärzte. Von Club zu Club zu Club und dann im Stadion. Ja. Dann wäre es okay.
Ja. Ja, das stimmt. Slipknot können also noch von den Ärzten lernen.
So, was verkaufen denn noch so?
außer Cannabis, angesagt zuletzt waren, das sind wir vielleicht wieder bei Dave Ellefson, Dildos von Lindemann und ich glaube von Ghost. Ich glaube, die haben sogar damit angefangen.
Sexspielzeuge.
Was?
Liebe ist für alle da, der Peniskoffer.
Der Peniskoffer, du hast recht.
Was war
da genau drin?
Den hatte ich auch notiert. Ja, 6 Nachbildungen der Penisse der Bandmitglieder angeblich in pink, so durchsichtig pink und auch, glaube ich, klarem, transparentem Gummi. Super gesuchtes, mega krasses Fan-Item, wird für mehrere hunderte Euros online gehandelt. Solltest du ihn besitzen, kannst du jetzt in Rente gehen. Ich besitze ihn leider nicht. Wenn ihn jemand loswerden möchte, ich nehme ihn gerne, ich bezahle aber auch nichts dafür. Weil ich mir sicher bin, dass ihr Ferkel da draußen den schon benutzt habt.
Ja, steigert das den Wert, wenn sie benutzt sind, oder senkt das den Wert? Das kommt dann vielleicht auch.
Naja, benutzt wären sie ja dann von den Fans, weil die sind ja klinisch getestet und desinfiziert ausgeliefert worden in diesem Alu-Koffer.
Und desinfizieren ist heutzutage wichtiger denn je.
Abstand halten und desinfizieren. Aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich, also das ist schon so Penisse, ja, alles schön und gut. Dann Gesichtsabdrücke, also Masken von Lindemann gibt es ja jetzt im Zuge dieser Live in Moskau.
Stimmt.
Die Limited Edition war auch, sie war noch gar nicht online, da war sie schon ausverkauft, die 4000er Auflage, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber finde ich, ich habe beim Interview habe ich den Prototypen der Masken gesehen. Das war schon 2019 im Oktober, November, irgendwie sowas kam durch die Platte, ne?
Ja.
Genau, da hatten sie die Prototypen dabei, Peter und Till, beim Interview in Berlin. Habe ich mir angeschaut, durfte ich anfassen, ist halt so Latex-Kram gewesen, war ganz witzig. Wenn du die aufsetzt, ist es halt so, als würdest du aussehen wie einer von den beiden. Das finde ich ganz cool. Und dann haben sie gesagt, ja, machen sie irgendwie als Limited Edition und das kam halt jetzt erst für die Moskau-Geschichte. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Act, wo ich mich schon drauf freue, dass ich da einen Song von in unsere Playlist packen werde. Und zwar haben wir selber, du und ich und alle Metalhammer-Mitarbeiter bei Metal in My Paradise, haben wir mal Bademäntel verkauft. War auch,
richtig.
War auch schnell vergriffen. Und zwar nach dem guten alten Vorbild des weißen Bademantels von unserem alten Freund Udo Jürgens, den ich ja, und jetzt oute ich mich ja noch als Fan sogar ein bisschen, den ich ja sogar noch live erleben durfte auf einer seiner letzten Tourneen. In der Olympiahalle in München habe ich ihn live gesehen. Ich war auch ziemlich weit vorne gesessen und habe mir das Spektakel angeschaut und ich war begeistert, ob welcher Energie Hausfrauen mit frisch frisierten Köpfen so freisetzen können. Da kannst du eine ganze Stadt mit beleuchten. Das ist der Wahnsinn. Die sind nicht mehr zu halten so gewesen. Und die ganzen VIP-Hongs, die ihre teuren Tickets für die ersten Reihen gekauft haben, haben geschimpft wie die Berserker, weil plötzlich halt diese Quadratelsen alle vor uns standen. Ich hab's gefeiert. Ich hab's so abgefeiert. Und er war auch einfach ein Entertainer, wie er im Buche steht. Fast so wie Joey DeMaio.
Fast.
Fast.
Hast du von Udo Jürgens nicht sogar einen Bademantel für eine Weihnachtsverlosung im Metalhammer abstauben können? Ich bilde mir an, das gab's dann mal.
Das war ich, ja.
Nicht schlecht.
Den gab's mal. Da hat er noch gelebt zu den Zeiten, als wir den bei ihm abschnorren durften. Das war auch ein Highlight der Weihnachtsverlosung. Das war einer dieser weißen Bademäntel.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ein weiteres absurdes Merch-Item in unserer Sammlung. Was gibt es noch für absurde Merch-Items?
Das waren so meine Highlights eigentlich so ein bisschen.
Nicht absurd, aber ganz clever. So das Iron Maiden-Bier, das Trooper Ale, das ist tatsächlich so schön, weil es nicht einfach nur irgendein Bier ist, auf das sie irgendwie ihr Etikett kleben oder irgendein Wein, wie es alle Bands machen, sondern das hat irgendwie tatsächlich was Einzigartiges.
Und es Produkt. Ja, das und
ist so ganz cool.
Ja, und es war mit eins der ersten, muss man auch sagen. Weil all diese, ich mache ein Bier, ich mache ein Rum, ich mache ein Brettspiel, das hat ja schon echt so ein bisschen Überhand genommen. Also fast jede Band macht ja jetzt ein Getränk. Wir bei Metalhammer haben es ja auch versucht. Obwohl wir keine Band sind. Aber das finde ich dann irgendwie, ja, es ist einfach zu viel des Guten. Also ich sag mal, ich stehe Motorhead noch zu, dass sie Rum, Wodka, sonstigen Gin, was auch immer sie machen, Whisky natürlich, was rede ich denn da, dass sie das machen. Qualitativ bin ich mir sicher, dass jeder Whisky-Fan sagen wird, naja, steht Motorhead drauf, darf man nicht blöd finden, aber ist wahrscheinlich nicht so das richtig, das Megageilste. Wenn ich so diverse Whisky-Gespräche unserer Mitarbeiter auch auf diversen Festivals mitgehört habe, freue ich mich immer drüber, wenn Expertise aufeinander trifft. Aber ansonsten finde ich diese ganze Gesöffnummer ist ein bisschen überfällig, oder?
Expertise und Schnaps, ja, schon. Es ist zu viel. Und zu viel vom Gleichen. So, ist, schön ist immer, wenn es irgendwie individuell ist und wirklich einzigartig, was ich den Super Ale eben zugestehe, was ich auch manchen Bandgetränken zugestehe. Hammerfall haben wir irgendwie so einen ganz edlen Champagner mal herausgebracht, das war auch was Besonderes. Kann man schon mitmachen. Jetzt kommt's.
Jetzt kommt's, jetzt ist es, genau. Just bei der Recherche zu diesem Podcast fiel es mir auf. Hammerfall, jetzt wo du es sagst.
Ja.
Verkaufen, also machen jetzt einen in Sportklamotten.
Oh, wirklich?
Und ja,
das habe ich noch nicht gesehen.
Mit so einem ganz cheesy, es ist niemals zu spät, sich zu bewegen, Spruch. Irgend so ein Quatsch. Es ist total, ich meine, ganz ehrlich, als Black Sabbath eine Platte rausbrachten vor 50 Jahren, hätte nie jemand dran gedacht, dass das darin gipfelt, dass Hammerfall uns irgendwann Trainingshosen verkaufen wollen, oder?
Das hat so ein bisschen was von Influencertum. Joachim Kanz ist unter die Läufe gegangen und betreibt das wahrscheinlich voller Ernst. Und vielleicht lässt er sich jetzt sponsern und hat irgendwie ein Endorsement-Deal und im Rahmen dessen gibt es dann auch Merchandise von Hammerfall dazu passend zu seinem Hobby. Aber eigentlich ist es so ein bisschen die Querfinanzierung des Hobbys. Bisschen schräg, hat mit Hammerfall, mit der Band, mit der Musik, mit dem, wofür sie stehen, eigentlich so viel nicht mehr zu tun.
Ja, finde ich keine Verbindung. Deswegen, das ist irgendwie...
Nee, das die persönliche dann, halt so. Der Sänger läuft und macht Sport, darum gibt es Sportklamotten. Aber es ist ein bisschen weit draußen tatsächlich.
Aber ansonsten, was halt irgendwie... Was, ich meine, was an Merch so nach... Ich meine, klar, Bekleidung an Merch ist immer cool. Was ich auch cool fand damals, als es noch nicht so inflationär war, das waren die Vans von Maiden und von Slayer. Gab es dann auch welche von... Bad Religion gab es, glaube ich, mal welche. Und es gab noch so ein, zwei andere Bands. Mittlerweile, glaube ich, auch sehr gesucht. Die waren auch, ich besaß mal die Slayer-Vans, so Slipper, eigentlich totale, egal, Nummer. Aber die waren echt, ich meine, Vans ist halt Qualität für einen Sommer immer super. Und von der
Qualität für einen Sommer, das ist schön. Qualität für einen Sommer ist schön.
Ja, von der danach bist du ja mit dem Skateboard riden durch und hast ja irgendwie keine Sohle mehr, nichts mehr. Und aber die waren gut gemacht, das war ganz cool. Sind mittlerweile, glaube ich, auch einigermaßen gesucht, weil die Edition, wenn es überhaupt noch welche gibt, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und es gab mal schwarze Ledervans, so halbhohe, die waren, glaube ich, die waren auch von Slayer, genau, die waren auch ziemlich cool. Die hätte ich gerne noch mal.
Na gut.
Na egal.
Mit Schuhen kann ich nicht zu viel anfangen, muss ich zugeben. Für mich sieht ein Schuh aus wie der andere. Für mich sind das Gebrauchsgegenstände.
Aber du kannst schon noch... Aber du kannst schon einen Gummistiefel von einer Sandale unterscheiden, oder?
Das geht gerade so. Bei dem einen weiß ich, werden meine Zehen nass. Bei dem anderen auch, aber weil ich so sehr darin schwitze. Egal.
Also ich kann Bloodbound nicht von Sabaton unterscheiden, aber eine Sandale vom Gummistiefel, das kriege ich hin.
Zu Bloodbound und Sabaton kommen wir gleich noch. Ein absurdes Merchandise-Item wollte ich noch nennen, das ich gefunden habe, von dem ich weiß, und zwar von der JBO Zitronenpresse in Angela Merkel-Form. Das haben sie vor einigen Jahren veröffentlicht zum Song Angie Quit Living on Dreams. Coverversion des Rolling Stones Songs mit auf Angela Merkel gemünzt und dazu gab es das Item, ich glaube zusammen mit dem Album, vielleicht auch einzeln verkauft, das weiß ich gerade nicht mehr, eine Zitronenpresse mit Merkels Kopf, die natürlich sehr angesäuert geguckt hat und dann konntest du darauf Zitronen pressen.
Wieso haben wir das nicht?
Du, wir müssen mal in Erlangen anrufen und uns beschweren, vielleicht haben sie noch was.
Aber da ist ja der Plüscheisbrecher, der Plüscheisbär von Eisbrecher.
Der Plüscheisbär, oh, der war auch natürlich wunderbar, ja.
Ist ja ein Scheiß dagegen.
Der war auch wunderbar. Der Plüscheisbär von Eisbrecher war super, ja.
Aber den gibt's ja noch. Der ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Merch-Auswahl.
Den gibt's noch, sehr schön.
Ja.
Nachproduziert.
Habe ich auch an meinem Bett stehen.
Sehr schön. Da haben wir auch einen in den Redaktionsräumen.
Na siehst du, den hast du bestimmt heimlich mit nach Hause genommen und kuschelst mit ihm die ganze Zeit.
Nein. Hier habe ich den Hasen Hops aus dem Ferienpark Weißenhäuser Strand. Der ist dir bestimmt auch geläufig.
Aber kennst du eigentlich noch den Zong?
Nein, auch der Hase Hops wohnt in der Redaktion. Ich kenne den Zong noch, ja.
Kennst du noch
den? Das ist dieses rote Plüschmonster, das hinter einer der drei Türen wartete.
Ja, das war die Niete.
Oder fünf Türen oder vier, ja,
genau. Genau, und der wurde damals von, war das RTL? Sat RTL, der Song.
Tele 5, Sat 1, ich weiß nicht.
Der kostete 99 D-Mark, wenn man ihn gekauft hat.
Was? Es ist ja gar keine Niete, ist ja ein kleiner Hauptpreis.
Ja, ja, das sind, aber solche Items sind total begehrt, genauso wie zum Beispiel Tassen der öffentlich-rechtlichen, sowas wie Tagesschau, Tagesthemen etc. sind total, oder Morningshow-Tassen sind total begehrt.
Mhm. Ja. Mhm. Gut, dass wir Metalhammer-Tassen als Merchandise-Item haben.
Verrückte Welt.
Apropos total begehrt,
und,
ja.
Und demnächst auch Badelatschen.
Hoffentlich.
Ja.
Das Projekt läuft.
Das Projekt Badelatschen, das ist ja mein, also Projekt Badelatschen ist ja schon, seit 10 Jahren will ich Badelatschen machen. Ich darf ja nicht. Alle sind immer dagegen. Ich mache die demnächst einfach selber und mache ein Z drauf. Oder vielleicht bringen wir Badelatschen zum Podcast raus.
Vielleicht.
Ja. Schreibt uns, nachdem ihr unsere sommerliche Playlist gehört habt, Remember Where You Heard It First, ob ihr wirklich Badelatschen in Metalhammer-Form haben wollen würdet. Ich habe Badelatschen gefunden in Fischform. Die musst du dir mal anschauen. Die sehen aus wie so.
In Metalhammer-Form.
Wie Fische, die auf dem Boden liegen und du schlüpfst so unter die Kiemen mit den Füßen. Das ist voll eklig, aus Gummi.
Total. Der einzige Mensch, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihm das gefällt, ist Kollege Gunnar Sauermann, der passionierte Angler.
Vielleicht
ein Fischfreund.
Welche Schuhgröße hast du?
Das möchte ich öffentlich nicht sagen.
Ich habe Schuhgröße 28.
Ich habe doppelt so viel, fast.
56?
Nein, es sind 46. Reicht aber.
Aber 46 ist so handelsüblich.
Es ist noch handelsüblich, aber schon die obere Klasse.
Ja, ich habe so 43, groß 44, genug. Das ist so Standard. Kannst du keinen 100-Meter-Lauf mitgewinnen mit meinen Füßen?
Langweilig.
Ja, ich weiß.
Langweiliger Standard.
Langweilig. Wie man früher. Wie
46
man
mich, ist die Elite. Nicht
nur langweilig, Größe. Früher war ich, das kannst. Früher war ich die untrue Fickpuppe. Nicht nur langweilig, früher war ich die untrue Fickpuppe. Von der Metal-Bild. Klappe halten. So.
Und dann hast du es allen gezeigt und einen eigenen Podcast.
Dann habe ich ihn allen gezeigt und einen eigenen Podcast mit dir. Kessler,
so schlimm.
Kessler 3PO.
So schlimm musste es kommen.
Kessler 3PO, dem Linguistikwunder, aufgemacht.
Dem sein Linguistikwunder, genau.
Mir fehlt es ein bisschen heute, dass du alles eigentlich versuchst zu relativieren, was ich irgendwie kaputt rede. Das machst du sonst immer. Ich glaube, du änderst gerade deine Taktik.
Indem ich dich mehr auflaufen lasse, oder wie meinst du? Vielleicht ist das so.
Auflauf könnte ich auch mal wieder machen. Lecker.
Mhm.
Apropos auflaufen lassen. Merch-Produkte hatten wir keine mehr, ne? Wir müssen ja
die. Ich glaube, wir haben die absurdesten. Eine Siltoid-Puppe von Devin Townsend gab es
nicht, ne? Ja.
Oder? Gab es das?
Nee, genau. Und da haben wir Devin mal gefragt, ob wir die Originale zur Verlosung bekommen können.
Mhm. Aber die gibt er nicht her, oder?
Nee, es war ein Einzelstück. Das wollte er. Die brauchte er auch für seine Show.
Auf jeden Fall. Will man ihm da nicht wegnehmen. Show ist wichtig. Das sehe ich ein als Künstler.
Show ist wichtig, ja. Genau.
Show ist wichtig. Wird wieder wichtig werden irgendwann. Ansonsten natürlich absurde Kiss-Dinge, den Sarg, den Flipper, alles
ja, mögliche. Alles, ja, alles. Das hatten wir. Das war Klopapier und so weiter. Ja.
Du hast die Sommersongs schon angeteased. Ich habe die Frage falsch verstanden gehabt. Ich habe mir jetzt keine Sommersongs rausgesucht, sondern einfach so Dinge, die ich gerade.
Nein, ja, das sollen ja, also um unsere Playlist, Remember Where You Heard It First, aufzustocken, habe ich mir gedacht, das geht ja nicht um die Sommersongs. Ich meine, das Wetter draußen ist kacke. Heute ist der.
28.05.
Der 28.05. Ganz gefährliches Datum. Der 28.05. und Wetter draußen ist noch nicht so sommerlich und wir versuchen mit unseren Songs, die uns gerade bewegen, einfach ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Und deswegen es geht ja nicht darum, dass Lalala jetzt hier kommt und ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich Juli und Wir sind Helden und sowas hier unterbringen willst.
Blur.
Und nee, es geht einfach darum, Songs, die sich gerade bewegen, die vielleicht auch neu sind, die vielleicht lustig sind, die Spaß machen. Da ich bin, habe ja auch immer so eine ganz spezielle, ich habe ja auch so Phasen, wo ich halt von extrem bis mellow, von glam bis brutal einfach alles mir reinziehen kann und auch zu, und sogar auch von Sekunde zu Sekunde. Also ich kann jetzt gleich noch, das kann ich jetzt schlecht sagen, weil es einer der Songs ist, kann ich hören und danach kann ich hören.
Du machst das spannend. Ja, ja, ich habe ja hingegen von Kollegen Wegmann nicht nur die Rezi-Strecke vererbt bekommen, sondern auch die Commerz-Pussy. Insofern wird es nicht so super brutal bei mir, sondern gerade mit dem, was ich aktuell höre, ich gerade sehr viel melodisches Zeug tatsächlich und auch ein bisschen Power-Metal. Sorry, aber ich stehe dazu.
Aber, ja, dann fang mal an.
Dann fange ich an. Womit fange ich denn an? Dann fange ich an mit ein bisschen Power Metal. In Wahrheit ist es ein anderer Song von dem Album, das ist aber noch nicht veröffentlicht, nämlich das kommende Powerwolf-Album. Sorry. Wir werden ja in der nächsten Metal Hammer-Ausgabe Powerwolf als Titelheldin feiern und haben eine tolle CD-Beilage auch noch dazu, wo ein paar Songs drauf sind vom kommenden Album, das dann noch lange nicht veröffentlicht wird. Pararitäten, Sachen, die es nur auf der CD gibt, glaube ich auch. Klar. Unveröffentlichtes auf jeden Fall. Genau. Worauf ich hinaus wollte, ich höre einen Song von dem Album gerade sehr gerne, sehr oft. Dancing with the Dead nämlich. Den wirst du bei Spotify aber nicht finden. Darum würde ich dich bitten, in die Playlist aufzunehmen, die aktuelle Single Beast of Gévaudan.
The Beast of Gévaudan.
Für die Franzosen unter uns.
To the Father and the Son came the Beast.
Du hast es auch schon gehört.
Ja, klar. Ich meine, ja, den hörst du 10 Sekunden und es ist ein fucking Hit.
Und bist drin. Total, ja.
Ja,
total. Richtig. Das Video ist auch schön aufwendig, auch lustig. Geil. Auch, ja, schöne Nummer.
Ich will cheesy weitermachen.
Bitte.
Und zwar, am Anfang dachte ich, bitte nicht, was soll das? Ich kann das. Und ich muss sagen, ich find's total mega affengeil. Hyper Hyper von Eskimo Callboy. Das Video mit Sascha, aber auch alle Versionen, die es dazu gibt. Also mit Saltatio Mortis, mit We Butter the Bread with Butter etc. und die eigene. Es ist einfach richtig geil. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch das erste Album mit dem neuen. Haben die neuen Sänger?
Die haben neuen Sänger. Mit dem gab es schon eine EP, aber das
genau.
War das erste Album mit ihm.
Ja, ja, also ich finde es.
Oder? Ja.
Ja, ich finde es mega. Ich finde auch, ja. Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, Popbade Sascha, kennt man ja aus Funk und Fernsehen. Macht eine richtig geile Figur in diesem Video. Und die Typen, ich meine, es passt einfach alles zusammen. Es ist halt, also ich bin ja weltoffen, es ist halt nicht True Metal, es macht einfach nur Spaß. Und alle Versionen dieses Songs kann man sich in einem durchhören, es ist einfach alles richtig geil. Macht richtig Fete. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem
hätte ich auch nicht gedacht,
in meinem restlichen Leben noch jemals einen Eskimo Callboy Song anpreisen würde, wie ich es gerade getan habe. Vor allen Dingen Hyper Hyper kennen wir ja schon eigentlich, aber egal.
Kennen wir schon, ja, ja. Schön. Absurder Spaß, der gute Laune macht. Sehr schön.
Komplett geil.
Dann mache ich mit etwas ein bisschen Extremerem zumindest weiter, damit die Leute nicht komplett abschalten oder uns für untrue Fickpuppen halten. Where Dead Angels Lie von Bodom After Midnight. Von der 3-Track-EP, die sie rausgebracht haben, der einzigen EP, der einzigen Veröffentlichung der Band, zu der es kommen wird nach dem Tod von Alexi. Eine davon war ja diese schöne Dissection-Cover-Version im Original schon großartig. Die Bodom After Midnight-Version ist auch cool, steht dem Originale nichts nach, außer halt, dass sie nicht das Original ist. Das kommt natürlich nichts ran, aber es ist eine coole Version, die irgendwie so die Black-Metal-Wurzeln der Band und auch von Children of Bodom nochmal unterstreicht, die sie früher ja mehr vermehrt hatten. Coole Nummer, möchte ich weiterempfehlen. Remember where you heard it first.
Bleiben wir mal ein bisschen extremer und werden so mal so, jetzt werden wir mal so extrem. Ich freue mich drauf, einige unserer Mitstreiter freuen sich mit mir drauf. Es wird ein neues Album kommen von der grimmigsten, gemeinsten, fiesesten, bösesten, heimtückischsten und gefährlichsten, ekelerregendsten und tödlichsten Band der Welt, von Portal aus Australien. Der neue Song heißt, der jetzt online gerade veröffentlicht wurde, heißt Eye, wie das Auge. absolute Walze. Diese Band kann man nur empfehlen, wenn man wirklich keinen Spaß mehr haben möchte. Richtig, richtig geile Band. Habe ich schon live gesehen. Die haben einmal zwei Shows in Deutschland gespielt. Unter anderem eins davon im Blackland in Berlin. Da bin ich von der Hochzeit gekommen aus NRW, bin direkt ins Blacklands gefahren und habe mich komplett niederwalzen lassen. Eintritt bezahlt, hässliches T-Shirt gekauft. Aber das war so, also Extrembands, packt alle ein, hört euch Portal an, dann wisst ihr, was geht. Richtig geil, ich freue mich aufs Album.
Schön, das wird auch nach Eskimo Callboy in der Playlist ein schöner Hüpfer auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig. Ich sag doch, ich kann springen. Also von Eskimo plus Sascha bis zu Portal, das geht bei mir sofort. Also ich kann das.
Schön.
Wenn ich sonst nichts kann, aber das kann ich. Ich setze gleich noch einen oben drauf.
Ja, mach weiter. Setz noch einen drauf.
Nein, du.
Ach so.
Wie viel hast du denn noch für unsere Playlist? Remember where you heard it first.
Ich sag mal so, ich habe noch zwei Bonus-Songs, die aber sowieso schon in der Playlist sind oder noch drauf kommen werden, weil die an anderer Stelle nochmal vorkommen. Darum eigentlich tatsächlich nur noch diesen einen, den ich empfehlen täte, weil ich den viel gehört habe zuletzt, weil ich mich sehr über die Amorphis Vinyl Collection gefreut habe.
Wieso habe ich die nicht bekommen?
Weil ich die Rezension schreiben musste.
Ja, und?
Und darum Rezensionsmaterial gebraucht habe. Du hingegen hörst es ja sowieso alles auf Spotify. Daher brauchst du diese Vinylbox nicht zu Hause.
Da müssen wir wohl mal ein Expertengespräch führen. Streaming oder Vinyl? Ich weiß nicht. Hat beides so seine Tücken und Vor- und Nachteile.
Ich glaube, das haben andere vor uns schon versucht und...
Das können wir aber trotzdem mal gerne machen. Das ist ein gutes Thema.
Das können wir trotzdem gerne mal machen. Ja, es ist ein gutes Thema. Da kann man, da prallen Meinungen aufeinander und alles hat seine Vor- und Nachteile und auf jeden Fall. Ich habe mich über die Vinylbox gefreut mit allen Studioalben der Band mit Tommy Jauten als Sänger. Habe beim Durchzählen festgestellt, dass von diesen 7 Stück 6 den Soundcheck gewonnen haben. Guter Schnitt. Außerdem ist noch das letzte Live-Album dabei. Daraus der Song, den ich zücke, das Compilation-Album Magic and Mayhem, wo sie alte Songs der vor Tommy Jauten-Ära nochmal neu aufgenommen haben, und würde mich hier auf Drowned Mate festlegen wollen. Ein super Song von Amorphis, eine super Band.
Du sprichst von mir, Drowned Mate.
Ja, wahrscheinlich. darum bin ich so fischig.
Aber jetzt mal unter uns, ich wusste gar nicht, dass du ein Plattenspieler hast.
Natürlich, seit langem. Ich habe auch einen Instagram-Account. Das funktioniert beides nicht untereinander. Du musst einen Plattenspieler haben, wenn du einen Instagram-Account hast.
Weißt du das nicht? Ja, ja. Also ich habe ja noch einen Napster-Account und einen Kassetten- und ein Tonbandgerät.
Ein Tonbandgerät nicht, aber ein Kassettendeck habe ich auch. Sogar so ein Doppelkassettendeck, um eine Kassette auf die andere zu überspielen.
Habe ich zwei von, weil ich bin ja, früher habe ich ja mal so Tape-Sampler und Live-Tapes käuflich, konnte man die bei mir erwerben. Ist schon so ungefähr, lass mich kurz überlegen, 135 Jahre her. Mhm. Also 1986 war das.
Die guten alten Tape-Trading-Zeiten.
Genau. Und daher habe ich die noch. Räumst du gerade ab? Egal. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr.
Du wolltest mit deinem letzten Song, glaube ich, durchstarten. Oder mich auslachen, weil ich einen Plattenspieler habe.
Welches Label gibt sich denn hin und bringt eine Amorphis-Vinylbox raus? Das kann doch nur Nuclear Blast gewesen sein, oder?
Ja, aber nicht die Nuclear Blast, die du kennst, sondern die neuen Nuclear Blast, die Nuclear Blast Tonträger GmbH.
Ist das so? Und sind 7 Alben erschienen bei denen schon bereits?
Nee, aber wahrscheinlich haben sie die halt mitgenommen, die Rechte.
Ja, ja, aber es gibt nur 7 Amorphis-Alben. Ich dachte, es gibt mehr.
Nein. Es gibt 7 Amorphis-Alben mit Tommy Jauten. Und das Compilation-Album und ein Live-Album und dann halt noch die vor Tommy Jauten. Aber da sind nur die.
Das wollte ich
seit
wissen.
Seit 2000, schlag mich tot, 6 oder so drin.
Okay, reicht hier. Remember where you heard it first. Ende der Werbung. Bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen reden, na, das ist so schön, dass wir es jedes Mal sagen können, noch ein toller Song, ein toller Maisje, den ich zurzeit des Öfteren höre, auch um gute Laune zu bekommen, ist schon seit ein paar Jahren veröffentlicht von einer meiner heimlichen Lieblingsbands, nämlich von Kettle Decapitation. Und der Song passend zur vierten Welle, die uns alle ereilen wird, Bring Back the Plague.
Wunderschön. Das richtig macht Hoffnung und Vorfreude.
Eine ordentliche Maschine als Song. Mega geile Band. Wer auf extremen Dötzmetall mit technischem Einschlag und Hyperspeed steht, der sollte sich das unbedingt mal anhören. Bringt gute Laune. Mir macht das Spaß und mein Lieblingsalbum ist immer noch das mit dem Cover, wo die Kuh den Menschen scheißt. Schaut's euch an. Es sind Veganer. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ist toll.
Ja.
Alles zu finden auf unserer Playlist. Metal Hammer Podcast Playlist. Remember where you heard it first.
Ein bunter Haufen.
Haufen.
Wir sind auch ein bunter Haufen.
Wie der C3P Kessler und
zu R2 Zahn.
Das hatten wir schon.
R2 Zahn D2.
Aber jetzt müssen wir auch mal zu den Platten kommen, die heute am 28. Mai erscheinen. Ansonsten denken ja alle, und wir müssen ja gleich auch nochmal unseren Gast da zu Wort kommen lassen, wo ich schon wieder vergessen habe, wen du interviewen wirst. Ach, das war die gute Jen.
Exakt.
Ja, yeah. Das hattest du ja schon gesagt, ne?
Habe ich ja schon erwähnt. Aber man kann es nicht oft genug erwähnen.
Eine charmante Gesprächspartnerin, muss man ganz ehrlich sagen.
Das hoffe ich, das glaube ich auch. Das Interview steht noch an, aber ich gehe davon aus.
Du solltest doch jetzt so tun, als hättest du schon mit ihr gesprochen.
Ja, weil ich will die Hörer doch nicht
verraten. Also ich kann es dir sagen, sie ist auf jeden Fall eine Top-Gesprächspartnerin und natürlich auch eine Virtuosin an der 6- und an der 4-seitigen Gitarre.
Sonst hätten sie auch nicht als Gesprächspartnerin erwählt.
Und sie spielt auch noch in der kleinen Nachwuchsband Evanescene. Du würdest jetzt sagen Evanescence.
Das hätte ich fast gesagt, ja. Aber aussprechen schwer genug, immer noch einfacher als den Bandnamen zu schreiben. Gut, dass ich in diesem Fall fast drumherum komme. Außer in der Episodenbeschreibung. Wenn es dort Tippfehler geben sollte im Bandnamen, war ich das. So, aber die Alben des heutigen Tages. Wir bleiben bei Extremen am Anfang vielleicht. Mit dem neuen Album von...
Jetzt bringst du mich durcheinander. Vielleicht mit dem neuen Album von... lass mich überlegen, was haben wir denn hier?
Was haben wir denn Extremes?
Impaled Nazarene.
Richtig. Eight-Headed Serpent heißt das Album.
Das ist genau was für dich, oder?
Ich hatte in diesem Monat Spaß an dem Album, weil es im Soundcheck so auf und raus gefallen ist. Weil es so schön rotzig und brutal und Black Metal war und das einfach schön rausgefallen ist. Ich mag an Impaled Nazarene die Rotzigkeit und es hat immer noch so einen verruchten Touch, alles, was sie machen. Entsprechend hatte ich auch Freude an Eight-Headed Serpent. Fragte mich aber beim Hören, ob das schon immer so rock'n'rollig war. Sag du es mir.
Ja, nee. Also was heißt rock'n'rollig? Ich meine, den Groove erfunden haben sie jetzt nicht. Es klingt jetzt so ein bisschen so durch. Aber rock'n'rollig. Also du meinst so die Richtung Motorhead, Darkthrone-ig so rock'n'rollig?
Ja, genau, ja.
Ja, also ich sag mal, ja schon. Es ist halt jetzt irgendwie ein bisschen anders produziert als früher. Früher war es noch ein bisschen... Feindlicher, knarziger,
ja.
Günstiger.
Feindlicher ist gut, ja.
Aber deswegen, ich finde ja eine der unangefochtenen Black Metal, ja, Black Metal Punks sozusagen, ohne keine Kompromisse, rasieren einfach alles weg. Und es ist ja auch auf dem neuen Album, wenn ich das richtig gehört habe, mit The Horny and the Horn eine neue Version drauf von dem Album. Also den Song gab es schon mal auf dem Album Ugra Karma von 93. Und wenn du den Vergleich anhörst, dann würde ich dir recht geben, es ist ein bisschen runder. Obwohl es der alte Song ist, ist ein bisschen runder. Ja. Und es klingt ein bisschen, ja, also man kann sich schneller damit anfreunden, als man das früher konnte, sage ich mal. Und ansonsten, die erste Single, God of Mendes, hat mich ja überrascht, dass so mittendrin plötzlich so New York Hardcore Gang Shouts kamen. Was ich aber ganz cool fand. Also mittig in dem langsamen Part und dann rumpelte das so weiter. Und das hat aber schon, also macht immer Spaß, wenn Mika Lutin einen raushaut. Und wenn ich mich jetzt nicht... Taneli Jawa von Sentence hat doch auch mal bei Impaled gespielt. Der spielt aber nicht mehr da. Das ist schon ewig.
Oh,
das ist schon ewig. Da waren wir noch kleine Kinder.
Dabei.
Was?
Aha, ja. Wahrscheinlich. Da waren so viele schon dabei. Ich glaube, so die...
Auf jeden Fall Eight-Headed Serpent. Da könnte ich vielleicht sogar beide Songs in die Playlist packen, weil es einfach so schön kurzweilig mal was auf die Fresse gibt.
Das solltest du tun. Die Songs sind ja auch schön kurz. Da kann man mal zwei hintereinander hören.
Im Gegensatz zu...
Zu, ja. Davon bist du nicht so der Freund. Das dachte ich mir. Unsere Freunde von Bloodbound vermutlich mit dem Album Creatures of the Dark. Ja, sag du zuerst was dazu.
Perfekte, du magst. Perfekte Band für unser Festival. Würde super ankommen, weil sie zu dem, weil sie, sag ich mal, zum Sabaton, Dirk Schneider, Hammerfall Publikum perfekt passen würden, glaube ich. Könnte ich mir gut vorstellen. Würde ich auch gerne da sehen. Sind natürlich Schweden, was sonst. Und für mich, ja, also es ist so ganz, ist so wundervoll arrangierter Reißbrett-Metal. Sabaton Light mit
ein bisschen.
Sabaton Light mit einer größeren Prise Keyboards. Wenn das geht.
Stimmt. Und ja, wenn das geht, also tatsächlich so eine Sabaton-Coverband, die zum Teil die Keyboards noch weiter aufdreht. Kitschige Keyboard-Power-Metal. Auf den letzten Alben ist die Band auch immer mehr zur Sabaton-Coverband geworden. Das ist jetzt auf diesem Album zum Glück wieder ein bisschen zurückgefahren. Da sind auch Sachen drauf, die sind so dreist einfach von Sabaton geklaut. March into War ist einfach so 1:1 ein Sabaton-Song. Trotzdem haben sie auch wieder ein bisschen mehr Halloween drin, haben ein bisschen mehr Rhapsody mit drin. So ein bisschen freigeschwommen aus der reinen Sabaton-Coverband-Ecke. Und wie gesagt, super kitschig, aber gut gemacht, macht Spaß, möchte man gerne live hören, glaubt man alles schon gehört zu haben, aber es ist einfach ein gute Laune Power Metal Album.
Ja, und
zum
was
Faustrecken und in Keyboard Riffs schwelgen.
Und was man immer natürlich, also man muss auch immer schauen, ob der Sänger das reproduzieren kann, was er da veranstaltet. Es klingt auf Platte so, als könnte er das. Ich finde, dass er in hohen Tonlagen, in denen er singt, eine gute stimmliche Figur macht. Das muss man, deswegen, da achte ich ja immer drauf. Weil damit steht und fällt für mich ja auch so das Interesse an einer Band, ob der Sänger was kann. Jetzt sagst du, ja, aber der bei Kettle Decapitation, der kann doch auch nichts. Das stimmt ja
nicht. Würde ich nie sagen. Ja. Gar nicht.
Da musst du mal richtig hinhören. Und bei ihm ist es schon so, finde ich, dass er in den hohen Tonlagen wirklich gut singt. Und wenn er das live auch noch hinkriegt, dann könnte das wirklich ein cooler Match sein.
Ja, live gesehen habe ich es ja auch noch nie. Vielleicht wird es immer wieder was auf unserem Festival oder auf dem Summer Breeze. Da würden sie auch gut hinpassen. Und es kommen bestimmt auch mal wieder in unsere Breiten gerade. Schon öfter live gesehen hingegen die nächste Band, dann kamen wir kaum drumherum in den letzten Jahren, die Burning Witches, haben ja auf allen möglichen Festivals, auf allen möglichen Bühnen gespielt, sind jetzt mit ihrem neuen Album The Witch of the North zurück. Junge Band, ich weiß nicht, ob man sie noch als Newcomer bezeichnen kann, wahrscheinlich nicht mehr, ist ja auch schon das, ich glaube, vierte Album, das zweite mit der Sängerin. Es gab ja leider ein paar Besetzungswechsel, das hat die Band so ein bisschen ausgebremst gehabt. ich mag die neue Sängerin, also neu ja auch nicht mehr, ist ja auch schon wieder 2, 3, 4 Jahre dabei. Mag sie aber sogar lieber als die davor. Die davor hat irgendwie sehr versucht, den Halford zu machen. Jetzt die neue Besetzung so ein bisschen kratziger, das tut dem Sound auch gut. Sie sind super umtriebig, wie gesagt, spielen auf allen Festivals, wo es dann welche gibt. Das letzte Album ist 1 Jahr und 2 Monate alt, also auch da haben sie super schnell nachgelegt. Und das, glaube ich, hört man aber leider so ein bisschen, weil obwohl alles cool ist, mir fehlen so ein bisschen die ganz großen Songs, die ganz großen Refrains. Es hat seine epischen Momente, ist super gemachter, traditioneller Heavy Metal. Mit so ein bisschen was Okkultes drin, durch das Hexenthema auch immer. Das hat mir schon bei Huntress sehr gefallen. Sind aber ganz nicht wirklich mit Huntress zu vergleichen. Insgesamt schon was sehr Eigenes und nicht so aufgesetzt, doomig, okkultig. Worauf ich hinaus wollte, obwohl alles gut ist, es fehlt so ein bisschen der Leuchtturm-Moment auf dem Album.
Das hast du schön gesagt.
Danke.
Also Nummer eins ist, es ist ja eine Band, die komplett aus Frauen besteht. So. Mhm. Das kommt in der Szene ja, wie bei Thunder Mother auch, sehr gut an. Das muss man einfach mal so gutieren.
Waren ja auch, was aber cool ist, dass das gut ankommt.
Ja, das ist alles. Es ist,
also, könnte auch anders sein.
Genau, es ist total cool und
spricht für die Szene.
Genau, und die spricht für die Szene. Und ich finde auch, dass sie halt ein, sag ich mal, auch so ein gutes Bild abgeben und auch eine coole Platte gemacht haben. Ich finde, das, was du auch schon angesprochen hast, dass sie halt so ein bisschen nach 1 Jahr und 2 Monaten ist einfach zu schnell vielleicht so der Kreativität haben freien Lauf gelassen. Und das hört man. Und da haben sie wahrscheinlich die eine oder andere Idee nicht so hundertprozentig ausarbeiten können, wollen oder liegen lassen, ein bisschen reifen lassen. Und das finde ich, das hört man dem Album schon an, was aber dennoch in diesem Spektrum von Maiden, Priest mit so ein bisschen hier und da einem Growl eigentlich völlig gut aufgehoben ist. Aber es fehlt so ein kleines Quäntchen. Naja, es fehlt noch so eine extra Zutat, finde ich.
Ja, so ein Funke, so ein Überhit, irgendwas fehlt. Obwohl es ein wunderbar gutes, klassisches Heavy-Metal-Album ist.
Genau. Es ist, also ich will nicht, dass man mich verarscht. Ich finde es überhaupt nicht schlecht. Ich finde es wirklich, es ist ein gutes Album, haben sie super gemacht, haben ja auch einen tollen Manager. Da muss man ja alles gut finden. Das müsst ihr selbst recherchieren, wer der Manager ist. Und der, glaube ich, aber auch durch seine Erfahrung den Bandmitgliederinnen, sage ich mal, gut zur Seite steht und denen auch sagt, eine Richtung mitgibt und denen auch mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, dass durch die Erfahrung von Schmier, Sänger von Destruction, der Manager der Band, dass die Band auch dadurch, sage ich mal, so ein wirklich gutes, klangliches und auch Erscheinungsbild abgibt und mal so ein bisschen auch was, also die Szene auch auffrischt, finde ich. Also wie Thunder Mother aus dem Rock'n'Rolligen her auch und die Burning Witches auch. Ich meine, ich bitte darum, dass es mehr solcher Bands gäbe.
Total. Mehr Frauenpower auch.
Mehr Frauenpower, aber trotzdem, ich meine, du sagst, ich war also Burning Witches.
Du meinst aber auch die frische Interpretation von klassischen, traditionellen Heavy Metal.
Ja, genau. Ja. Ob Mann oder Frau, es ist jetzt, sag ich jetzt, ist mir egal, aber ich finde das natürlich, man schaut immer noch, ich meine, man kann es jetzt nicht wegreden und da können wir stundenlang drüber diskutieren. Man schaut einmal mehr drauf, immer, wenn eine Frau an Heavy Metal beteiligt ist. Das wissen wir alle.
Weil es auffällt und so lange, wie es auffällt. Mit dem Ziel, dass es irgendwann nicht mehr auffällt, weil es genug aktive Frauen in der
Szene gibt. Genau, weil auch erstens das und weil natürlich auch die Männer, also die Männerdomäne im Heavy Metal, drauf schaut, welche Fähigkeiten bringt denn die Frau mit? So, was bringt die mit ihm? Also was hat zum Beispiel die Bassistin bei Bothrow gemacht, was macht Jen bei Evanescence und so weiter. Also das wird immer drauf geschaut, was bringen die Frauen so mit, was können die nicht, warum sind die da, was machen die. Da wird mehr drauf geschaut, als wenn, also von den ganzen Flitzefingern da draußen wird halt drauf geschaut, können die Frauen spielen, können die es nicht, können die nur ihre Instrumente halten, sehen die gut aus, sehen die schlecht aus, können die Songs schreiben, bla bla bla. Die Liste der Beobachtungspunkte ist lang, sag ich mal. Aber hier, Burning Witches sind halt ein super cooles Beispiel dafür, wie man einfach, sag ich mal, geile Mucke machen kann, die sich halt in diesem traditionellen Heavy Metal bewegt und trotzdem frisch klingt. Auch wenn, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, ich rede immer so lang heute, auch wenn die Idee von Witch of the North wahrscheinlich noch mal so ein, zwei Quäntchen länger hätte reifen müssen. Dennoch, Thumbs up, wie wir so schön sagen.
Auf jeden Fall.
Habe ich jetzt Scheiße erzählt?
Nein.
Du kannst es ruhig sagen.
Nach oben gereckt.
Was?
Ich versuchte gerade, ich fragte mich, ob es den Hörer interessiert, dass ich erzähle, dass deine Daumen nach oben gereckt sind, nachdem du Thumbs up gesagt hast.
Ja.
Man sieht es ja später nicht mehr. Wir machen hier noch keinen Videopodcast. Das kann alles noch kommen.
Das kann auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Alles kann noch passieren.
Ich hoffe ja auch drauf, dass mich irgendwann eine Dödsmetall-Band entdeckt, wenn ich so weiter growle.
Das kann gut sein.
Die nächste Band wird es nicht sein, weil das ist ja nur eine Projektband, wie bestätigt wurde durch das Interview. Weil ich weiß nicht, ob die also auf Tour gehen. Da sind wir auch schon wieder bei deinen Lieblings. Bei deinen Lieblingen. Und da ist es ja einer davon. Und er hat ja
exakt.
Nicht. Also durch dieses tolle Album, das aus dem Nichts so ein bisschen kam, obwohl er hat ja schon immer gesagt, glaube ich, dass er was machen will, Soundcheck gewonnen bei uns. Nicht nur bei uns. Mhm. Höchstnoten. Kritikerliebling. Ja, wenn er live auftreten würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass es sogar cool wäre. Geht aber nicht, weil einfach zu viele Gäste auf dem Album, also Jonas Rengse von Katatonia, Hakan Hemlin von Nordmann, Einar Solberg von Lepros, Tomi Jautzen von Amorphis, Speedstrit von Soilwork, Annegge van Giersbergen. Das ist schon ein ganz ordentliches Fund.
Hast du dich gesehen? Auf jeden Fall.
9 Songs auf dem Album, Esa Holopainen von Amorphis, Silver Lake heißt das Projekt, die Band und so heißt auch das gleichnamige Album. Und gab bei uns im Metal Hammer aufgrund der atmosphärischen Dichte, der Tollheit der Songs einfach fast durchweg nur Höchstnoten. Man kann, und das ist wieder so, das ist so wie bei Amorphis auch, man kann es nicht scheiße finden. Du kannst tun, nee, was du willst, aber du kannst es nicht scheiße finden. Es geht nicht. Es ist einfach toll.
Ja. Mhm. Und das hat er von Amorphis sehr schön darüber gerettet, obwohl er sich bemüht, nicht einfach Amorphis zu kopieren, sondern echt was Eigenes macht. Als Gitarrist hätte es ja auch sein können, dass er irgendwie ein fieses Frickel-Album vorlegt jetzt bei seinem Solowerk, aber nein, er hat sich auf gute, dichte, funktionierende Songs eingeschossen und kommt natürlich aus seiner Haut nicht raus. Es klingt alles irgendwo nach Amorphis, aber es ist mehr Classic Rock drin. In anderen Songs hat er ein bisschen mehr Doom, fast ein bisschen Psychedelic zwischendurch auch. In jedem Song ein bisschen anders, jeder Song ein bisschen eine andere Farbe, weil jeder Song durch den anderen Sänger oder die andere Sängerin, die er dabei hat, dann auch ganz anders klingt. Trotzdem ein Album, das als Einheit funktioniert, nicht zu weit auseinanderdriftet, wie es ja dann auch oft bei solchen Projekten passieren kann. 8 verschiedene Sänger, 8 verschiedene Songs, die von klingen wie von 8 verschiedenen Bands und am Ende irgendwie so eine unrunde Compilation, ein unrundes Compilation-Gefühl irgendwie bleibt, ist hier nicht so. Es ist schön, es ist rund, wunderbar atmosphärisch, tolle Melodien, viel Amorphis drin, aber auch mehr. Auf jeden Fall für mich die Empfehlung des Monats und der Woche. Er zeigt eine 7. 7 Sänger. Innen.
Rengse singt 2 Songs, der vom Typ von Katatonia.
Richtig. Ja, richtig. Stimmt, das muss man also abziehen.
Denn die sieben ist meine Zahl.
Meine Zahl.
7-mal flecht ich dein Haar um den alten Apfelbaum. 7-mal und es wird wahr. Ja,
Schön.
Das, ja. Das waren die Alben des Tages, 28.05.
Das waren die Alben des Tages.
Genau. Und zwei Tipps für nächste Woche haben wir auch noch mitgebracht, oder?
Ja, die kann man doch auch kurz droppen. Nächste Woche am 4.6., wo wir keinen Podcast haben werden und damit auch nicht irgendwie die große Rutsche an Alben vorstellen können, erscheint aber das unbedingt erwähnenswerte Album von Flotsam and Jetsam, Blood in the Water. Bei uns im Soundcheck auf Platz 2 gelandet, knapp hinter Silver Lake bei Esaru Ruopainen.
Und jetzt kommt es. 14. Podcast-Folge, 14. Flotsam and Jetsam Album.
Knickknack. Da war jemand aufmerksam. Nicht
ja,
schlecht.
Ich nämlich.
Ja, toll. Gut erzählt. Haben wir extra dafür aufgehoben. Ja, ja. Also von Anfang an haben wir den Podcast so geplant, dass wir uns sagten, so den 14. machen wir dann in das 14. Flotsam and Jetsam Album erscheint. So war's. So oder so, unabhängig vom Schwachsinn, starkes Album, melodischer Thrash Metal, wie man ihn von Flotsam zuletzt kennt. Tolle Hits drauf, die man unbedingt live hören möchte auf den einschlägigen Festivals, die in Wacken und auf dem Rockharz unfassbar einschlagen werden. A Place to Die, Burn the Sky, richtig groß. Der Sänger Eric Knudsen ist einfach richtig genial, das macht hier auch super viel aus. Haut freshig rein, hat aber tolle Melodien, kann man nicht blöd finden, erneut.
Du hast ja jetzt schon alles gesagt. Also ich finde auch, schöner, cooler, oldschool, thrash, kann man fast nicht besser machen. Und hier Eric Andrew Knudsen, wie du schon sagtest, legt einen mega Job hin, finde ich, auf dem ganzen Album. Und zu den Festivals, die Live-Welle läuft ja so langsam an, werden sie wohl auch, wenn das denn stattfinden sollte, mit Accept nächstes Jahr auf Tour kommen, wenn die auf ihre To Mean To Die Tour gehen als Vorband. Das würde ich mir unter Pandemiebedingungen sogar gerne mal anschauen, wenn die vierte Welle kommt.
Dann packt noch die Burning Witches davor und schon hat man ein schönes Paket.
Sehr gut. Phil Campbell wird auch noch spielen. Also Phil Campbell, Flotsam and Jetsam, Accept. Das
auch
wurde mir so mitgeteilt.
Sehr schön. Ich hoffe, die Tour ist auch schon angekündigt. Nicht, dass du gerade Insiderwissen verrätst.
Das kann ich dir jetzt nicht so
bestimmt.
Ich habe noch so ein bisschen anderes Insiderwissen. Insiderwissen kostet extra. Also bitte. Jetzt und
für den Premium-Account.
Hinzu kommt nochmal, dass die Männer, die diese Platte aufgenommen, produziert und geschrieben haben, die sind ja alle schon so 50 aufwärts. Und die, also dafür muss man sagen, Respekt, Hut ab und
absolut.
Brace for Impact.
Absolut. Hört man vielleicht an der Songwriting-Erfahrung, aber nicht an mangelnder Energie. Da sind sie jung geblieben.
Apropos mangelnde Energie, da kommen wir gleich zum nächsten Album, was wir noch für die nächste Woche ankündigen wollten. Ich habe es mir jetzt nochmal angehört. Also Red Fang mit Arrows kommt raus. Und das klingt so, als hätte ich eine Kartoffel im Kopfhörer. Was ist denn da los?
Also, ich dachte, du stehst da drauf. Ich dachte, du magst das. Das überrascht mich jetzt.
Ja, ich bin jetzt so, in Kürze der Zeit hat sich da meine Meinung so ein bisschen verändert. Also Stoner, alles schön und gut. Der Witz ist auch so ein bisschen erzählt. Red Fang waren ja so in den Anfangstagen durch ihre Videos, durch den coolen, frischen Stoner-Sound, den die so präsentiert haben, total angesagt. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht.
Red Fang waren doch die mit den lustigen Videos, oder? Die irgendwie das Geld, das sie fürs Videobudget bekommen haben, auf den Kopf gehauen haben und daraus das Video gemacht haben. Das
war mit diesem Autofahr, mit dem Autofahr-Video, das Zeugs, das war total super.
Ich dachte nämlich, ich hätte die verwechselt, weil das damals fand ich cool. Das Album jetzt so, dafür kiffe ich zu wenig. Also das meandert und dröhnt und kratzt zu sehr vom sich her. Da komme ich
nicht klar. Wenn du sagst, du kiffst zu wenig, sagst du damit, dass du kiffst?
Nein. Zu wenig kann auch sein, gar nicht, was der Fall ist. www.polizei.de
Da zitiere ich gerne Slime.
Stattdessen trinke ich hier mein Weiherer Kellermärzen, das Bier der heutigen Episode. Ja, zitiere Slime.
Ja, aber nee. Zitiere Slime. Nee, tue ich jetzt nicht. Aber Red Fang, also ich muss sagen, ist ein bisschen eine enttäuschende Nummer. Schwächelt so ein
bisschen vor sich her. Dann sind wir uns da einig. Ich dachte, das liegt an Bier und damit, dass ich mit der Mucke nicht so viel anfangen kann. Aber dann ist das wohl so, nach 5 Jahren Albumabstinenz.
Wir halten fest, nach 14 Podcast sind sich Tomi, Kessler, Jozen und meine Wenigkeit.
Flotsim und Zahnsim.
Flotsim und Jetsim. Flotsim und Zahnsim einig. Bei der Band, die sich nicht wehren kann. Toll.
Toll. Dafür Applaus.
An uns selbst.
Ja. Vielleicht hören sie aber auch mit und schreiben uns eine nette E-Mail und sagen so, hey, haben wir gehört, akzeptieren wir, machen wir nächstes Mal besser. Wer weiß.
Aber jetzt kommen wir nochmal zurück, nochmal hier Werbung an. Denkt dran, unsere Metal Hammer Podcast Playlist Remember Where You Heard It First, Werbung aus, anzuhören, Werbung aus. Und eine Band, die sich wehren kann, das sind auf jeden Fall die Amerikaner, Evanescence, auch bekannt, besser bekannt als Evanescence, mit ihrer Ausnahmegitarristin Jen Magic Majora, die du im Gespräch hattest. Und ich bin schon gespannt drauf, wie sie...
Genau, sie wartet schon...
Genau, ich bin gespannt drauf, wie sie sich auf deine fiesen Fangfragen, wie sie sich gegen deine fiesen Fangfragen wehrt und in welche Tomb Raider Trap sie dich fallen lässt.
Ja, ich habe gemeine, doppelbürdige Fangfragen vorbereitet und werde sie ihr jetzt stellen. Sie wartet schon auf der anderen Leitung sozusagen auf mich. Ich bin nochmal kurz raus und wir hören uns gleich wieder im Interview mit Jen Majura. Ich bin hier im Gespräch mit Jen Majura. Jen, schön, dich zu sehen und zu hören. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
genau, Jen, wo erreiche ich dich denn gerade?
Du erreichst mich jetzt gerade in meinem kleinen Home-Studio im wunderschönen Münsterland auf meinem Schloss. Mhm. Klingt immer so gut, ne? Wenn ich auf meinem Schloss. Das ist wirklich wahr. Ich lebe auf einem Schloss und ich habe einen riesengroßen Barock-Rosengarten hier vorm Fenster und einen Burggraben, der praktisch vor meinem Fenster ist. Und herrlich. Und ich habe angefangen hier während Covid und so weiter, Pandemie und Quarantine und hast du dich gesehen, leck mich am Arsch, habe ich angefangen, Vögel zu füttern. Und am Anfang waren nur Kohlmeisen, Rotkehlchen. Und dann irgendwann nahm das Ausmaße an. Ich habe inzwischen 12 verschiedene Vogelsorten, die immer an mein Fenster kommen. Und ich fütter die immer mit Sonnenblumenkernen. Und vor 3 Tagen ging es los. Da kam eine Taube. Weißt du, wie groß Tauben sind? Tauben sind riesengroß.
Die Stadttauben sind so mittelgroß, aber ich glaube, es gibt größere Exemplare. Eine Wildtaube tatsächlich?
Ich hab Monstertauben hier. Und wenn so eine Taube an meinem Fenster sitzt, ist erstmal mein Wohnzimmer komplett dunkel, weil die so fett ist. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil diese fetten Tauben verscheuchen mir alle meine anderen Vögel. Oh. Ich hatte einen Buntspecht, einen Grünfink, Grünspecht, alles. Und jetzt kommt niemand mehr außer diesen fetten Tauben.
Traumhaft. Vielleicht gibt es irgendwelche Körner, die Tauben nicht so gerne haben, aber die anderen Vögel dafür. Vielleicht.
Ich weiß nicht, was ich mit dem Problem mache. Das ist aber das Problem des Tages heute. Tauben an meinem Fenster.
Das sind die Probleme, die man so während der Quarantäne halt hat und auch die Hobbys, die man sich so sucht. Schönes Beschäftigtes.
Ja, du, aber mal ohne Scheiß, ne? Hobbys. Ich habe sehr viel gekocht, habe tolle Rezepte entdeckt. Ich habe Acrylmalerei angefangen. Mhm. Ich stricke mehr. Ich stricke Socken.
Mhm. Das ist so ein Standard-Quarantäne-Hobby tatsächlich. Das macht ja jeder.
Ist das, ich glaub, ist das so, wenn man... Ist das so? Also komm, ich glaube...
Nee, nichts gegen Stricken und nichts gegen deine Strickkünste und erst recht nicht gegen deine Acrylmalerei.
Ich glaube einfach, dass Stricken das letzte Hobby auf Planet Erde ist, was man mir zutrauen würde. Mit dem Job, den ich habe, ich weiß nicht.
Nee, irgendwie müssen sich die Hände auch beschäftigen, wenn du, keine Ahnung, was einsingst oder so. Du meinst nicht gerade in die Seite.
Ich stricke nicht während dem Singen. Das kann ich nicht. Ich kann stricken, wenn ich. Ich bin auch Power-Netflix-User geworden. Mhm. Währenddessen kann ich stricken. Ich mache jetzt auch gerade eine Decke. Und sonst stricke ich immer. Ah, guck mal. Das ist ein Podcast nur mit Audio, ne?
Aber wir erklären einfach, was wir sehen. Alles aber kein Problem. Ah, wunderschöne rosa Söckchen. Toll.
Ich habe rosa Socken gestrickt.
Sehr gelungen. Ich möchte mich dagegen verwehren,
dieser Podcast geht so gut
sehr,
los.
Sehr gelungen. Sehr gelungen. Zu welchem Netflix-Programm strickst du?
Oh, da gibt es so viele inzwischen. Ich habe ein paar Shows entdeckt, die wirklich cool sind. How to Get Away with Murder. You fand ich grandios.
Auch die zweite Staffel, die fand ich nämlich nur so mittel.
Ja, die erste war besser, ne? Ich glaube auch, die erste war so, wow. Die zweite war okay. Und jetzt habe ich hier, ein Kumpel von mir, Mike Tirana, hat mir A Year in Space empfohlen. Mhm. Auch sehr cool.
Was ist das? Klingt nach Science Fiction?
Ist eine Mars Trip Space Shuttle, bla. Mhm. Das war auch so ganz cool. Ja, also ich bin da open-minded und ich gucke leider Gottes auch sehr gerne Kochshows. Somebody Feed Phil. Super.
Wenn dabei auf was rauskommt, du kochst dann auch nach?
Ich versuch's. Ich versuch's. Und ich koche sehr gern mit meinem Dad. Wenn ich meine Eltern im Süden besuchen gehe, versuchen wir mal zu kochen. Und ich habe ihm diese Show gezeigt und er war komplett begeistert. Und dann haben wir eine New Orleans Crawfish Boil gemacht. Mit Shrimps, aber immerhin, war gut. Also, mein bestes Rezept, was ich bisher entdeckt habe, das ist der bestimmt bescheuertste Podcast überhaupt in dieser ganzen Serie.
Du hast unsere alten Episoden nicht gehört.
Oh Gott, hilf mir. Ich habe ein super cooles Rezept entdeckt. Alle Stift rausholen und mitschreiben. Man nimmt eine Avocado, schält die, macht zwei Hälften daraus, nimmt den Kern in der Mitte raus, packt da ein weich gekochtes Ei rein, packt die Avocado wieder zusammen und für den Fall, dass man nicht Vegetarier oder Veganer ist, wrappt das Ganze mit Bacon und brät das dann an in der Pfanne. Oh.
Okay.
Food Porn right there. Oh.
Abgefahren.
Das war mein Lieblingsrezept, was ich entdeckt habe. Meine Fanclub-Admins haben auch alle gesagt, ich sollte ein Kochbuch rausbringen inzwischen.
Du, wer weiß, wie lange die Quarantäne noch läuft.
Vielleicht wer weiß, wie lange Covid noch geht. Vielleicht werde ich ja jetzt. Ich bin auch demnächst, glaube ich zumindest, in. Es gibt diese Fernsehzeitschrift Prisma. Aha. Und der Alex von Eisbrecher war, glaube ich, schon drin. Doro hat was gemacht und da. Wie heißt die Serie nochmal? Lecker trotz Quarantäne oder irgendwie so. Und dann erzählt man halt über seine Lieblingsgerichte und dann dachte ich mir, hey. Vielleicht wird das ja mein zweites Standbein. Ich werde einfach jetzt, wenn die Musik nicht bald wieder zurückkommt, werde ich halt zum Kochstar, oder?
Ja, Rezeptkolumnen sind, glaube ich, ein heißes Ding.
Ja, sowas ist das. Und das ist in dieser Fernsehzeitschrift Prisma anscheinend drin.
Toll. Vielleicht eine schöne Idee für den Metal Hammer. Vielleicht lassen wir uns mal davon inspirieren.
Kochkolumne, ja, warum denn nicht?
Wir sind immer auf der Suche nach spannenden neuen Inhalten. Aber worauf ich eigentlich wo ich dich erwische, eigentlich wärst du wahrscheinlich mit Evanescence auf Tour, ihr würdet euer neues Album feiern. All das ist ja leider nicht passiert. Habt ihr trotzdem als Band irgendwie den Album-Release zelebrieren können?
Wären wir denn jetzt, wirklich gerade jetzt auf Tour diese Woche?
Ist das weiß so? Ich so genau nicht. Ich habe nicht genau die Tourpläne angeguckt. Aber prinzipiell, das neue Album müsste gefeiert werden im Bandzusammenhalt, ihr seid aber über Kontinente verstreut. Konntet ihr den Album-Release genießen? Ja.
Entschuldigung. Um ehrlich zu sein, ich werde nachher noch mit Amy telefonieren. Amy und ich haben immer mal so einmal die Woche irgendwie so einen Zoom-Call und erzählen uns einfach, was passiert, wie es ihrer Familie geht, wie es meinen Eltern geht. Und an dem Tag, an dem unser Album rauskam, waren Amy, Will, Troy und ich glaube sogar Tim auch, zusammen in Nashville. Oh, nee, nicht in Nashville. Oh Gott, ich weiß nicht mehr wo. Und die haben zusammen das Video für Better Without You, die fünfte Single-Auskopplung, die wir gemacht haben, aufgenommen. Und das war der Tag, an dem unser Album rauskam. Boah, Mann, das ist auch schon so ewig her jetzt inzwischen. 2 Monate.
Ja, doch schon.
Wo rennt die Zeit hin? Unfassbar.
Sie steht und fliegt gleichzeitig.
Sehr richtig. Ich finde auch, also wenn du zurückguckst und denkst, mein Gott, überleg mal, 2020, das ganze Jahr und jeder jeder, der mir erzählt, dass 2020 total toll war, weil ich war ja so inspiriert und war zu Hause am Arbeiten und super und Bullshit. 2020 war ein Scheißjahr. Fertig.
Man hat das Beste draus gemacht zumindest.
Man hat definitiv versucht, es blieb einem ja nichts anderes übrig. Am Anfang dachte ich auch noch so, ach guck mal hier, mal Zwangsurlaub. Das letzte Mal, dass ich länger zu Hause war als 2 Monate, war vor 16 Jahren. Und am Anfang dachte ich mir, schön, super, hast ein bisschen frei, ist gut. Mhm. Dann irgendwann dachte ich mir, das ist jetzt aber scheiße. Dann kam wirklich so, und ich habe auch kein Problem damit, darüber jetzt inzwischen zu reden. Es ist einfach eine mentale Belastung, wenn dein ganzes Leben nur aus Flughafen, Konzerte, Hotel, Jetlag und so weiter besteht und auf einmal wird dir alles das, was dein Leben ausgemacht hat, genommen und ersetzt durch deine Couch. Mhm. Die Couch ist kein Input. Die Couch gibt dir nicht genug Input, damit du diesen Treibstoff zum Kreativsein hast. Und ich hatte 2, 3 Phasen in den letzten 1,5 Jahren, wo es mir wirklich nicht gut ging. Mhm. Und dann versuchst du natürlich mit Dingen um die Ecke zu kommen, wie Kochen, Stricken und so weiter. Aber ich habe die One-Minute-Jams auf meinem YouTube-Kanal gemacht, was ein so unfassbarer Erfolg war. Hätte ich nie gedacht. Das ging los aus einem Spaß, weil ich einfach bloß einen Witz machen wollte. Und dann ist dieses monströs große Ding draus geworden mit Portnoy, Gus G, Nico McBrain, Richie Kotzen, Bumblefoot, Mike Tarana. Und ich dachte mir so, mein Gott. Dann habe ich das gemacht. Dann hatte ich eine andere kurze Serie, Gen Gen Off the Line. Und jetzt bin ich gerade dabei, alle 2 Wochen ein Style of the Week zu machen. Was sehr cool ist, weil es kitzelt so ein bisschen meine Kreativität an, einen Style zu finden, der mir vorgeschlagen wird von Fans in den Kommentaren. Und ich muss dann einfach hergehen und sagen, okay, dieser Style klingt nach diesem Style, weil das und das macht's aus. Und dann schreibe ich einen kurzen Song, so 1,5 Minuten, in diesem besagten Style. Und weiß Gott, ich habe von bayerischem Jodeln über Dubstep, über Thrash Metal, über Black Metal, ich habe alles. Der letzte war jetzt, glaube ich, Country. Und es ist lustig, weil es hält mich ein bisschen auf Trab.
Ja.
Und ist gut.
Gut, du hast also Möglichkeiten gefunden, dich kreativ weiter auszuleben und auch neuen Input zu bekommen von deinen Fans. Du hast von 2, 3 nicht so guten Phasen gesprochen. Wie hast du es geschafft, dich da wieder rauszuziehen und dann neue Inspiration zu finden und wieder zu sagen, so genug auf der Couch gesessen, jetzt mache ich wieder was?
Ganz ehrlich, Meditation, ärztliche Hilfe und Medikamente. Mhm. Punkt, ist wirklich so. Weil das Ding ist halt, was mich so im Leben am Leben hält, ist so dieser Drive. So, ich weiß, ich werde gebraucht, ich weiß, ich habe einen Grund, warum ich da bin. Ich weiß, ich gehe in 3 Wochen wieder auf Tour. Ich weiß, ich muss den Flieger nehmen. Mhm. Was auch immer es ist. Es ist immer so ein treibendes, vorangehendes Ding. Mhm. Und wenn das alles plötzlich aufhört, dann klappst du morgens die Augen auf und denkst, so, stehe ich jetzt auf oder nicht? Ist eigentlich völlig kackegal, ob ich jetzt liegen bleibe oder nicht. Und das ist halt schwierig. Ne? Und ich bin einfach an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich will einfach gar nichts mehr machen.
Ja.
Zumal ich hier auch sehr isoliert lebe, komplett allein in meinem Apartment bin. Und meine Familie, meine Eltern wohnen 6 Stunden südlich von mir. Und ich sag ja, 2 Monate so ist okay. Alles, was länger ist, ist wirklich, wirklich, kann brutal werden.
Ja, 2 Jahre lang ist das auf jeden Fall nichts Erstrebenswertes. Und gut, dass du dir Hilfe gesucht hast und dass du wieder rausgekommen bist und dich wieder inspirieren und aufraffen konntest. Und tatsächlich, du hast schon angedeutet, auch coole Social-Media-Internet-Aktivitäten gestartet hast. Magst du noch was über die One-Minute-Jams mal erzählen, auch für die Hörer, die es vielleicht nicht kennen und nicht gesehen haben? Also, was genau ist das?
Also die One-Minute-Jams, die Idee der ganzen Geschichte war, ich möchte innerhalb von 1 bis 2 Minuten ein Cover machen, ein komprimiertes Cover von einem positiven Song, zusammen mit 2 weiteren Musikern. Und das Ganze begann mit Kyle Hughes, einem sehr, sehr guten Freund von mir, der spielt für Marco Mendoza, kommt aus Newcastle, und meinem Something on 11 Partner Alan Brantini, an der Gitarre und Gesang. Und ich habe gesagt, Leute, lasst uns einfach was Gutes machen. Die Welt braucht jetzt mehr positive Dinge als ständig dieses Jammern über, ach Gott, ich wäre so gern auf Tour, ach Gott, mir fehlt das, ach Gott, mir fehlt dies. Und ich habe gesagt, lass uns was Positives machen. Und das Ganze ging dann los mit dem ersten Cover, was Jackson 5 war, Blame It On The Boogie. Und danach, das schlug ein wie eine Bombe. Und ich dachte mir irgendwie, warum nicht? Vielleicht kann ich so meinen Teil dazu beitragen, dass die Leute in dieser Ungewissheit und in dieser Pandemie, Quarantäne, Isolation, all das, was uns alle so beschäftigt, vielleicht kann ich meinen Teil dazu beitragen und ein bisschen Freude den Leuten bringen. Und ja, ich sag ja, also die Liste der Musiker ist irgendwann völlig außer Rand und Band gewesen. Zumindest für mich persönlich, als Nico McBrain mir gesagt hat, ja, mach ich mit. Da habe ich dann wirklich gedacht, Jen, im Ernst jetzt, Nico McBrain von Iron Maiden spielt Schlagzeug zu einem Popsong von dir? So, what? Und es ist auch eine, ganz ehrlich, wir haben 27 Serien davon gemacht, 27 Folgen. Jeder Song ist circa 1,5 Minuten lang. Und Chapeau and hands up für all die Leute, die da mitgemacht haben, weil es hat ein paar richtig, richtig, wirklich ehrliche, tolle Freundschaften ergeben durch die One-Minute-Jams in meinem Leben, wo ich sagen muss, ich möchte auf diese Menschen in meinem Leben nicht mehr verzichten. Wir haben uns so gut angefreundet und das ist dadurch entstanden. Und ich glaube, dass sehr viel mit diesen One-Minute-Jams auch connected hat. Nicht nur mich mit anderen, sondern auch die One-Minute-Jammer untereinander. Und das ist einfach sehr schön. Und die wenigsten haben Nein gesagt. Die paar Leute, die Nein gesagt haben, die kann ich an einer Hand abzählen.
Die wollen wir jetzt nicht aufzählen und an den Pranger stellen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern das
Positive. Wieso? Slash, Entschuldigung, Slash kann ruhig wissen, dass er Nein gesagt hat und ich es nicht cool fand, dass Slash nicht Bock hatte, irgendwie bei einem One-Minute-Jam mitzumachen.
Naja, aber ich glaube, also wie du schon sagtest, so, es ist Wahnsinn, wer da mitgemacht hat und super, dass ihr da so viel positive Energie damit verbreiten konntet und auch euch selbst mit positiver Energie wieder aufladen konntet und
definitiv,
das teilen konntet. So, das tatsächlich das Beste aus der unschönen Situation gemacht, in der wir sind. Das sind natürlich die positiven Aspekte. So, alle waren zu Hause, alle hatten Zeit, alle hatten auch Bock, sowas zu machen, weil sie irgendwas machen wollten und mit was Positivem
Und ich habe ja allen immer gesagt, Leute, das ist jetzt nicht die Hyper-Studio-Mega-Produktion. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, oder was ich kommuniziert hatte mit allen, da fliegt ein Fischreiher von meinem Fenster. Oh.
Uiuiui.
Entschuldigung.
Bei dir ist was los. Bei dir ist was los. Ach, die Taube hat noch nicht alle verscheucht. Das ist gut.
Nee. Die Taube und die Gänsen. Nein, aber was ich allen kommuniziert hatte, nochmal, was ich mit allen kommuniziert hatte, war, dass das sowas ist, was man zwischendurch macht. Wir haben alle diese Recording-Jobs und so weiter und so fort. Und wenn du mal kurz so deine Birne freikriegen willst, mach kurz diesen einen One-Minute-Jam. Und es geht nicht darum, dass du angibst oder was weiß ich, die virtuoseste Kacke spielst, sondern es geht einfach bloß darum, Spaß zu haben und den Leuten einfach ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und es hat funktioniert.
Super. Sehr schön, sehr schön. Du bist ja Vollblutmusikerin seit immer. Ich glaube, du hast mit 6 Jahren angefangen, Instrumente zu spielen. Stimmt das? Ich glaube, Wikipedia hat das verraten. Stimmt das, was da steht?
Ja. Ja, stimmt tatsächlich. Fact or Fiction. Ich habe mit 6 Jahren angefangen mit E-Gitarre. Mit 4 Jahren sogar mit Klavier, aber war nicht meins. Ich konnte nicht rumrennen, ich konnte nicht rocken, ich musste sitzen. Und dann hatte ich meinem Dad gesagt, ich so, Papa, ich will E-Gitarre spielen. Und der die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich so, um Gottes Willen, nein. Ich wollte doch Moonshine-Sonata hören und nicht Kiss und Metallica. und über die Jahre hinweg kam dann halt auch, ich meine, gesungen habe ich schon immer, dann kam Bass dazu. Dann habe ich irgendwann mal eine Phase gehabt, in der ich Geige spielen musste fürs Schulorchester. Saxophon kam dazu. Anfang des Jahres jetzt ein bisschen Schlagzeug. Ich glaube, wenn du eine gewisse Musikalität in dir hast, kriegst du aus fast jedem Instrument irgendwas raus.
Ja.
Besser oder schlechter. Also ich meine, wenn man mir jetzt eine Geige in die Hand drücken würde, alle würden wegrennen und aber Kreativität, nicht wahr?
Ja, was kam denn da durch deine Oder wie viel haben deine Eltern dazu beigetragen? Sind deine Eltern auch derart musikalisch, dass sie dich da sofort supportet haben, dich mit gelehrt haben, deine Vorbilder waren, was das angeht?
Mein Papa ist Bassist und hatte Anfang der 80er eine Band und die auch relativ erfolgreich in der Neuen Deutschen Welle war. Und deshalb habe ich auch nie... Ich habe nie gedacht, dass Musik irgendwie so ein Hobby ist. Also meine Eltern hätten niemals zu mir gesagt, hättest doch mal was Vernünftiges gelernt, wärst doch mal Anwältin oder Ärztin geworden. Mhm. Niemals. Weil Musik war immer kulturell sehr wichtig in meiner Familie. Meine Mama war immer das Volk, also das Ohr, weil meine Mama ist überhaupt nicht musikalisch. Mhm. Aber mein Papa, aber ich glaube, ich kann mir keine besseren Eltern wünschen. Die zwei haben mich immer supported und immer unterstützt. Mhm. Und das Lustigste war, als ich den Gig mit Evanescence gekriegt habe und ich bin völlig ausgerastet. Ich so, Mama, Papa, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Und die Antwort von meiner Mutter war sowas wie, ach Kind, du und dein Heavy Metal, ich kenne doch diese ganzen Bands und die Songs nicht. Und ich habe dann nur gesagt, doch, kennst du? Und sie so, nein, kenne ich nicht.
Und kannte sie es dann doch?
Am Ende kannte sie es doch, ja, natürlich.
Ja, Wahnsinn. Und war dann enorm stolz, dass die Tochter in einer Band spielt, die sie aus dem Radio kennt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, meine Eltern haben immer nur, was heißt immer nur? Meine Eltern haben das gesehen als, oh, eine Band, in der unsere Tochter spielt. Mhm. Bis ich sie mitgenommen habe, einmal auf eine Show auf unserer letzten Europatournee, da haben wir in Verona in Italien gespielt. Mhm. In einem 15.000er Amphitheater, das drittälteste der Welt. Und ich habe gedacht, okay, das ist eine Show, da lade ich meine Eltern zu ein. Habe ich meine Eltern nach Verona gebracht und wir hatten an dem Tag, weil das ein Zwei-Show-Day war, wir hatten einfach kein Hotelzimmer und mussten auch danach dann gleich weg. Und dann kam meine Mama an und meinte, ja, wenn ihr dann mit dem Bus da seid und so und du, wir können ja dann vielleicht irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Und in dem Moment wusste ich, dass meine Eltern überhaupt keine Vorstellung davon haben, was dieser Fandom Evanescence, was diese Welt ist. Ich kann nicht einfach rauslaufen und mit meinen Eltern irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Ich bin dann an den Punkt gekommen, nachmittags nach dem Soundcheck, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich mach das. Ich habe meine Eltern gesehen. Die standen am Backstage das ist so ein riesengroßer Marktplatz. Und da stand meine Mami und mein Papi und ich bin rausgekommen und ich hatte innerhalb von, glaube ich, 20 Sekunden eine fette Traube von 200 italienischen Fans um mich rum. Und das war, glaube ich, der Moment, an dem meine Eltern so ein bisschen verstanden haben, dass es nicht einfach nur so eine kleine mid-sized Band ist. Mhm. Auch abends, wir sind dann danach noch essen gegangen. Wir hatten ein Restaurant, was nur für die Band geöffnet hatte, nach der Show, was eigentlich schon zugehabt hätte. Mhm. Und wir mussten durch die Fans durchlaufen. Und ich weiß noch wie gestern, ich hatte die Hand am Rücken von meiner Mutter und habe sie gedrückt, damit sie schneller läuft. Komm schnell, wir müssen in das Restaurant rein. Und dann kam Josh, Amys Ehemann, an und hat gesagt, Jen, pass auf, bleib du bei Amy und unserem Security-Team und so. Guckt ihr, dass ihr ins Restaurant kommt. Ich pass auf deine Eltern auf, dass die sicher dahin kommen. Und ich glaube, diese ganze Erfahrung mit Verona hat den beiden so ein bisschen die Augen geöffnet.
Ja, voll schön, dass du sie so mitnehmen konntest und ihnen mal zeigen konntest, wie es denn wirklich ist in deiner Welt.
Total, voll, auf jeden schön. Fall, total.
Toll, schön. Genau, bei Evanescence hieß so die Legende ist so, du hast dich gar nicht groß beworben, sondern wurdest tatsächlich angehauen von ihnen. Und es hieß so, Jen, willst du bei uns spielen? Stimmt das so?
Es stimmt tatsächlich. Es stimmt tatsächlich. Ich habe mit einer anderen Band auf zwei Festivals gespielt. Mhm. Damals, als es noch Festivals gab, weißt du?
Ich erinnere mich dunkel, ja.
An denselben zwei Tagen, Freitag und Samstag, waren Testament auf demselben Billing wie ich mit der anderen Band. Mhm. Und natürlich komme ich mit Alex Skolnick ins Gespräch. Ich finde ihn grandios, ist ein super Gitarrist, Legende. Und wir haben uns gegenseitig erzählt, was wir machen und so. Und nach diesem Wochenende, in der Woche darauf, schrieb er mir eine E-Mail. Und bis heute ist es eine der sonderbarsten E-Mails, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Weil, warte, pass auf, ich muss das mit dem richtigen Ton machen.
Hallo. Freunde von mir werden sich bei dir melden. Ich kann nichts Genaueres sagen. aber es ist etwas, zu dem du ja sagen solltest.
Und ich habe die E-Mail gekriegt und gehört, Alex, what the hell? What are you talking about? Und ja, mit der E-Mail-Info habe ich dann ein paar Tage später die E-Mail vom Management bekommen. Und wirklich, ein paar Tage später saß ich in New York und habe mit Amy Tee getrunken. Das ist Wahnsinn. Also es ging wirklich sehr, 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 sehr schnell. Und ich habe sie noch gefragt. Ich habe noch gesagt, hey, soll ich meine Gitarre mitbringen? Sollen wir irgendwie... Und dann sagte sie zu mir, nee, ganz ehrlich, ich weiß doch, dass du spielen kannst. Ich habe doch schon 100 Videos auf YouTube gesehen und so weiter. Lass einfach zusammen Zeit verbringen, reden, spazieren gehen, essen, trinken, Musik machen, ein bisschen so in einem Music Store. Einfach nur Zeit verbringen zusammen. Und ja.
Toll.
And the rest is history.
Und du hast am Anfang schon kurz angedeutet, ihr sprecht auch dieser Zeit viel, ihr skypt, zoomt regelmäßig miteinander so. Der Bandzusammenhalt ist also auch über die Kontinente hinweg da.
Was heißt, ja, also definitiv, definitiv. Viele Bands in diesem Größenausmaß, sag ich mal, vermitteln so ein bisschen den Eindruck, dass es ein Produkt ist oder eine Firma ist. Völlig anders ist es bei uns, weil wir einfach wirklich, wir sind befreundet. Mhm. Also wir sind wirklich Freunde und auch selbst wenn wir auf Tour sind, verbringen wir die Off-Days zusammen, gehen bowlen zusammen oder es ist einfach wie ein riesengroßer Urlaub mit deinen besten Freunden und dann darfst du noch Riesenkonzerte spielen. Mhm. Cool. Und deshalb definitiv, also wir sind am SMS, wir haben eine SMS-Gruppe und schicken uns dann lustige Sachen hin und her und ja, also definitiv. Und ich freue mich schon auf die Hausparty heute Abend mit Amy.
Sehr schön. Sehr schön. Und ja, trotzdem hast du noch Zeit für deine Solo-Aktivitäten, für eigene Projekte, nicht nur Social-Media-Aktivitäten, sondern auch tatsächlich deine eigenen Bands, Something on 11.
Meine eigenen Bands, also Something on 11 mit Alan Brantini ist was, wir haben das Album rausgebracht und wegen der Pandemie und allem auch wirklich nur als Digital-Release gemacht. Mhm. Da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil ich bin einfach oldschool. Mhm. Ich will meine CD, meine Physical Copy in der Hand halten. Aber das haben wir gemacht, definitiv. Das war cool. Ansonsten haben mich so viele Leute gefragt, hey Jen, wann kommt dein nächstes Solo-Album? Und es ist an der Zeit, ich weiß. Insanity kam raus November 2017. Mhm. Und ich sollte jetzt eigentlich schreiben mit all der Zeit, die ich habe. Aber wenn deine einzige Inspiration deine Couch im Wohnzimmer ist, was soll ich denn schreiben? Den Couch Blues? Mir fehlt einfach der Input irgendwie von meinem Leben. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann für mich okay damit war, dass ich auch mal nichts zu sagen habe, musikalisch. Heißt, als Musiker läufst du durchs Leben und es gibt zwei Arten von Musikern. Es gibt die, die sagen, ich warte, bis die Inspiration da ist, dann schreibe ich. Und es gibt die, die sagen, alles kann Inspiration sein. Es hat damit zu tun, ob du dich inspirieren lässt. Mhm. Hier, die Dose kann Inspiration sein. Der Notenständer, alles kann Inspiration sein. Die Frage ist nur, ob ich es als Inspiration wahrnehme und zulasse. Mhm. Und ich kam an den Punkt, an dem ich einfach gemerkt habe, okay, du fühlst dich nicht inspiriert. Du fühlst dich auch nicht offen genug dafür zu sehen, dass gewisse Dinge in deinem Umfeld Inspiration sein könnten. Aber es ist okay. Es ist okay. Das ist auch wirklich die Message von unserem ganzen neuen Album. Es ist okay, Mensch zu sein. Es ist okay, wenn es dir mal scheiße geht. Es ist okay, wenn du mal schwach bist. Wichtig ist, dass du es anerkennen kannst und wieder ein bisschen weg von diesem... Wir leben in so einer schnelllebigen Welt. Alles mit Instagram, Social Media, Filter und alle sind so perfekt und ich kann gar nicht glauben, wie großartig wir alle sind. Und ich glaube einfach, dass momentan auf unserem Planeten einfach so viele Dinge passieren, die außer Kontrolle geraten sind. Und ich glaube, wir müssen als Menschheit einfach heilen. Mhm. Weg von diesem ganzen, ich stelle was dar, was ich nicht bin. Diese ganzen sich selbst verherrlichenden Filter müssen weg. Wir Menschen müssen wieder zum Menschsein zurückkehren. Das ist, glaube ich, die größte Message irgendwie von unserem Album The Bitter Truth. The Bitter Truth. Es ist einfach, jeder hat blaue Flecken, jeder hat irgendwo eine kleine Narbe, jeder hat diese Imperfections. Aber es ist okay, die gehören dazu. Bloß wir müssen es erstmal wieder zulassen, dass wir diese schwächeren Seiten, diese verletzlichen Seiten von uns zeigen, damit wir alle wieder als Menschheit funktionieren, sage ich mal. Und dann werden wir vielleicht aus diesem momentanen Chaos auch irgendwann mal rauskommen. Wow, ich klang gerade so philosophisch, ne?
Das war's, das war tief. Aber es ist auch gut so und zeigt ja, dass du trotz allem inspiriert bist und dir auch die vielen Kleinigkeiten, die du auf Social Media gerade verbreitest, die One-Minute-Jams und so weiter und so fort, zeigen ja auch, du stoppst nichts, sondern du machst weiter. Du machst dein Ding.
Auf jeden Fall.
Du hast halt keine vierminütigen großen Songs, sondern machst du die Kleinigkeiten, die gerade halt passieren.
Auf jeden Fall. Sobald du Stillstand hast, das ist der Anfang vom Ende. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, es ist okay, dass ich jetzt heute mal nichts mache, dann ist das ja kein Stillstand, weil in dem Moment, wenn ich das aktiv mir eingestehe, dann ist das schon wieder Fortschritt. Ja. Und wenn ich einen Tag zum Beispiel sage, okay, jetzt bin ich halt mal auf der Couch, mach Netflix gucken und stricken, ist doch egal. Und morgen mache ich dafür doppelt so viel. Aber dieses Bewusstsein, dass man damit klarkommt, dass das okay ist, das ist hart, weil ich ein absoluter Workaholic bin. Ich habe bei meinen Aufnahmen zu meinem allerersten Studioalbum, ich glaube, ich habe 13 Kilo im Studio verloren, weil ich so am Arbeiten war, dass ich vergessen habe zu essen. Und als Workaholic, wenn du dich dadurch definierst, dass du produktiv bist und dir dann eingestehen musst, dass du jetzt mal nicht produktiv bist, dass das okay ist, ist hart. Aber ich glaube, 2020 hat uns alle, egal ob ich jetzt Musiker bin oder Fan bin, ich glaube, uns alle als Menschen hat 2020 sehr viel gelehrt. Wir werden aus dieser ganzen Geschichte rauskommen als stärkere Menschen. Ich glaube, wir werden viele Dinge mehr wertschätzen. Ich hatte neulich, war ich am Telefonieren mit, Bumblefoot, hier, der Ron Bumblefoot Tall. Und dann hatten wir so uns drüber unterhalten. Ich sagte, mein Gott, wie oft habe ich mich früher darüber beklagt, dass ich jetzt mit viel zu viel Gepäck von einem Gate zum anderen rennen muss und dieser überteuerte Flughafenfraß. Und nichts würde ich jetzt gerade lieber haben. Ich würde so gerne mit viel zu viel Gepäck schwitzend von einem Gate zum anderen rennen und diesen überteuerten Flughafenfraß essen. Wie gern würde ich jetzt einen Jetlag haben? Und ich glaube, in Zukunft werden viele solche Dinge, so Nebenerscheinungen, die als tourender Musiker in deinem Leben einfach existieren, ganz anders wahrgenommen werden, weil ich mich persönlich darüber nie wieder in meinem ganzen Leben beklagen werde. Nie wieder. Warten im Dressing Room ist wunderbar, tolles Warten. Flughafenfraß, oh, lecker. Zum Gate-Rennen, Sport, super.
Wir haben das jetzt auf Band und werden dich daran erinnern.
Ja, genau. Nein, definitiv nicht. Ich bin da sehr rigoros, was das angeht, glaube ich.
Sehr gut. Und ja, es stimmt. Vieles, was einen gestört hat, vermisst man jetzt, weil es einfach zu einem großen Ganzen gehört, an dem man eigentlich Spaß hatte und das jetzt eben fehlt. Aber es wird wiederkommen. Und für die Zukunft der Rock-, Metal- und Musikszene sorgst du ja auch durch deine eigene Musikschule.
Jawohl.
Jawohl. Die wahrscheinlich auch virtuell derzeit, schätze ich.
Es ist immer so eine Frage. Jede Woche, wenn ich montags aufwache, gucke ich mir an, kann ich es aufmachen, kann ich nicht. Es ist sowohl als auch. Ich habe ein tolles Team, wirklich mit tollen Lehrern. Wir machen Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, Keyboard-Unterricht, Klavierunterricht, alles Mögliche. Und Unterrichten ist für mich, das ist was sehr erdet. Ich meine, du musst dir vorstellen, dann kommst du von der Tour zurück, hast irgendwie 3 Monate lang jeden Abend vor 25.000 Leuten gespielt und dann fährst du in deine Musikschule, dann sitzt da klein Alex, der C-Dur nicht greifen kann. Es ist eine sehr dankbare, tolle Arbeit und ich bin auch dankbar für die tollen Lehrer, die bei mir unterrichten und es ist auch abwechslungsreich. Also ich meine, jetzt zur Zeit zum Beispiel habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ich habe eine Schülerin, die heißt Paula. Und Paula ist, ich weiß nicht, 11, 12 und sie möchte zu Dein Song. Und jetzt mache ich mit Paula 11, 12 Songwriting. Und das ist cool. Ich meine, wenn du siehst, dass sowas in deinem Schüler, der vor dir sitzt, wenn es anfängt so zu blühen und du kitzelst was wach, wo die sagen, oh, das ist cool, das will ich machen. wenn du den Fortschritt siehst, wenn du die Freude siehst, wenn du den Stolz siehst, wenn sie ein Lied perfekt gespielt haben. Ich habe einen kleinen Schüler, Louis, der ist, wie alt ist Louis? 8. Der spielt dir das komplette Black Album von Metallica auf so einer kleinen Mini-Geige vor, so eine Mini-Gitarre. Mhm. Total cool und es ist sehr abwechslungsreich. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das machen darf.
Toll. Wie groß ist diese Musikschule und wie ist sie strukturiert? Du hast schon von anderen Lehrern gesprochen. Wie viele Lehrer gibt es denn da? Wie viele SchülerInnen?
Das musst du meine Buchhalterin fragen, das weiß ich gar nicht. Nein, wir haben auf jeden Fall, wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag immer auf. Und ich unterrichte selber 2 Tage in der Woche da vor Ort. Und wir haben 2 große Räume, einen Schlagzeugraum, einen riesengroßen Gitarrenraum. Wir haben noch kleinere Räume, aber die sind momentan wegen Sicherheitsabstand und so weiter gerade einfach nicht in Gebrauch. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen arrangieren. Haben auch wirklich alle Sicherheitsvorkehrungen mit Handdesinfektionsmittel und wir desinfizieren die Notenständer praktisch stündlich, Fenster immer auf. Und ja, es ist nicht einfach gerade zu dieser Pandemiezeit eine Musikschule zu haben, aber ich freue mich, dass wenn die Kids in den Unterricht kommen, auch Erwachsene, ich meine, wir unterrichten auch Erwachsene, aber du siehst allen an, dass diese Dankbarkeit für ein bisschen Abwechslung, so dieses, oh Gott sei Dank, endlich kann ich mal was anderes sehen, außer ständig zu Hause zu sitzen. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist nochmal so ein extra Arschtritt, der nochmal extra motiviert. So, oh, ich kann das machen, jetzt muss ich auch Gas geben und üben.
Schön. Schön. Und wie bewirbt man sich bei euch? Was muss man mitbringen?
Was man mitbringen muss?
Also so an Talent, an Vorwissen vielleicht auch.
Wie wär's mit Freude an Musik?
Sehr schön.
Also du kannst zu uns kommen, wenn du noch gar nicht spielst. Du kannst bei uns Schnupperkurse machen. Du kannst bei uns Festunterricht anfangen per Vertrag. Vorkenntnisse braucht man gar keine. Also
alle Niveaus, die ihr abdeckt.
Definitiv. Und ich mache auch von, also ich sag mal so, ich mache klar Lagerfeuer, Schrumm, Gitarre, dann E-Gitarre, Improvisation, Prüfungsvorbereitung für Leistungskurs Musik, Instrumentalkunde, Gehörbildung, Arrangement, Songwriting, Studio Recording, da ist alles mit dabei. Und das Coole ist halt, es kommt dann auf die Schüler drauf an, was sie daraus ziehen wollen. Ne? Wenn ich jetzt einen habe, der sagt, er möchte einfach nur für immer und ewig Rammstein-Cover spielen, okay, cool. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ey, ich möchte total besser werden in Improvisation und Phrasing. Ich habe einen Schüler, Alex, den habe ich mit nach Schweden zu Matthias Ia Eklunds Freak Guitar Camp genommen, wo ich eigentlich fast jedes Jahr immer bin. Das ist eine Woche in der Nähe von Göteborg. Es geht wirklich nur um Gitarre spielen. Und ich habe Alex gesagt, besser gesagt, ich habe seinen Eltern gesagt, ich nehme euer Kind mit nach Schweden. Und die meinten dann gleich, was? Und dann habe ich das eben erzählt. Und ich sagte, es geht nur um Gitarre spielen. Und ich glaube, es tut ihm gut, zusammen mit anderen Gitarristen zu sehen, wie die anderen spielen und so weiter. Und ich meine, Matthias ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Und fabulöser Gitarrist und Mastermind von der Band Free Kitchen. Und ich habe dann Alex einfach mit nach Schweden genommen und seine Eltern haben gesagt, gut, ihr seid jetzt in dem Camp, es ist ein Pfadfindercamp. Es findet jedes Jahr immer um Wacken rum. Ende Juli, Anfang August findet das jedes Jahr statt. Und ich habe ihn, ich glaube vor 2 Jahren war das, einfach mitgenommen und seine Eltern haben Urlaub gemacht in Schweden. Und ja. Und das ist schön, weil dann merkst du so, du unterrichtest und die Kids ziehen so viel daraus und werden besser. Und Alex ist inzwischen so verdammt gut, dass der spielt dir inzwischen River Dragon, Loomis Sachen vor. Und ich sitze da und denke, oh Gott, ich kann das gar nicht so schnell.
Okay, den müssen auch wir im Auge behalten, glaube ich.
Ah, definitiv. Alex the Shredder.
und tatsächlich so ganz, ganz, ganz pragmatisch, wie bewirbt man sich bei euch?
Du kannst einfach eine E-Mail schreiben, du kannst auf unsere Facebook-Seite gehen, wir haben eine Facebook-Seite, die ich leider nicht oft genug checke, oder du schaust uns einfach im Telefonbuch nach, das ist die Music School Brilon, in dem wunderschönen sauerländischen Brilon.
Sehr schön, wunderbar. Jetzt werden sie dir die Tür einrennen.
Yay!
Ja, schön. Dann noch die Frage, was steht als nächstes bei dir hoffentlich an, laut Plan, sofern man planen kann.
Okay,
Auch eine weitere Sache, die ich, glaube ich, 2020 gelernt habe, ist, wir freuen uns nicht mehr auf Dinge, die sehr, sehr weit in der Zukunft liegen. Mhm. Wir haben die auf dem Schirm und fühlen uns, als wenn das wirklich passiert, ist das unglaublich gut. Aber ich hatte einfach zu viele Momente, wo ich mich extrem auf was fokussiert habe, was passieren muss, und ich habe mich so gefreut darauf, und dann wurde es verschoben. Ich meine, unsere Tour wurde jetzt insgesamt, ich glaube, 3-mal verschoben. Die Europa-Tournee mit Within Temptation, die jetzt insgesamt wirklich komplett 2 Jahre nach hinten verschoben ist. Ja. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es passiert, aber ich fokussiere momentan nicht meine ganze Freude darauf, weil wenn dann nochmal irgendwas ist und es nochmal verschoben wird und nochmal irgendwas nicht klappt, ich glaube, dann verliere ich irgendwann mal meinen Verstand. Die nächste Tour, die jetzt announced ist, wir haben jetzt gerade Kelly Clarkson Livestream gemacht. Wir waren bei Jimmy Kimmel, also National TV Amerika Livestream. Wir haben mit Alice Cooper Driven to Perform eine Live-Performance gemacht. Das war richtig cool. Das nächste offizielle bei uns, was ansteht, ist die Stadion-Tournee in Amerika zusammen mit Hailstorm, die im November, Dezember passieren soll. Ich sag mal so, wenn sie passiert, werde ich unglaublich happy sein. Lizzie und die Jungs sind super und wir sind auch Freunde und dann freue ich mich unglaublich. Aber momentan für meinen sicheren, gesunden, seelischen Zustand sollte ich mich darauf jetzt erstmal nicht so fokussieren. Ich habe gelernt, mich über die kleinen Dinge im Leben zu freuen. Wie zum Beispiel der Buntspecht an meinem Fenster oder die Bacon-Wrapped Avocado oder unser tolles Gespräch hier.
Schön. Wunderbar. Dazu kann ich auch gar nichts mehr dazugeben. Das ist so ein schöner Einsatz.
Buntspechte und Avocados.
Buntspechte, Avocados, wir haben alles abgedeckt, glaube ich, auch einfach.
Dieser Podcast, diese Edition wird eingehen in der sonderbarste Metal Hammer Podcast ever.
Hat Potenzial dafür auf jeden Fall.
Ja, ne?
Von Ornithologie über was weiß ich. Toll. Sehr schön. Danke schön für diese Einblicke. Danke für deine positive Stimmung und das Feuer, das in dir brennt. Lass es weiter lodern.
Ich gebe mir Mühe und vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Jen.
Tschüss.
So, da sind wir wieder. Wie von dir vorangekündigt, Jen Bajura, fantastische Gesprächspartnerin, super interessante Frau, toll, was sie alles erreicht hat, wie ihre Karriere lief, was sie alles treibt, wie sie für Musik brennt. Faszinierende, coole Person.
War ja auch bei uns auf dem Award als Gast, als Gästin.
Exakt, und da kommen nur faszinierende, coole Personen und Personinnen.
Als Stargästin war sie da.
Ich glaube, Gast muss man nicht gendern, oder? Ich glaube, Gast und Mitglied und Person sind geschlechtsneutral.
Aber Mitglied ist... egal.
Ja, Mitglied ist natürlich nicht geschlechtsneutral wegen des Liedes.
ich dachte wegen mit.
Auch. Das ohne Glied ist dann egal.
Wo wir wieder beim Thema Dave Ellefson wären. Aber da wollen wir ja nicht hin zurückkehren, sondern... Jetzt müssen wir hier den Ausgang finden. Ich suche ihn mal kurz.
Das hat noch nie geklappt.
Doch, es hat schon mal geklappt. Ich suche ihn mal kurz und schaue, was wir vergessen haben, eigentlich den Leuten zu erzählen. Weil heute haben wir extrem viel erzählt, finde ich.
Oh ja. Und ich erinnere mich jetzt schon an die Hälfte nicht mehr.
Nee, ich weiß, weil du zu viel Bier dabei trinkst, während ich ja nur gutes deutsches Wasser trinke. Klares deutsches, kaltes, klares Wasser. Kannst du mal nachschauen, von welcher Band der Song ist. Aber nichtsdestotrotz wollte ich doch jetzt gerade noch was anderes sagen. Jetzt hast du mich rausgebracht. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns liked oder auch hatet, wenn ihr unsere Podcast-Playlist, die Metal Hammer Podcast-Playlist, Remember Where You Heard It First, auf Spotify für jeden frei zugänglich liken würdet. Sie wird immer regelmäßig mit den neuesten Songs bestückt, die Tomi Kessler-Jurzen und, so möchte ich nicht heißen, jetzt wollte ich mir einen anderen Namen geben, aber Hyper-Hyper-Zahn gut finden. Alle 2 Wochen neu auf allen Portalen dieser Welt. Und ich sage jetzt in diesem Sinne
Maximum Metal.
Prost und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.